Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und er ist auch heute, wie immer, mit den beiden Protagonisten, Florian.
Und Ruth, hallo. Wir sind bei Folge Nummer 36.
Und Wahnsinn!
Ja, du bist immer noch keine Astronautin, nehme ich an.
Nein, es ist überhaupt gar nichts passiert.
Gut, dann
es wird auch die nächsten wahrscheinlich ja. noch drei Folgen nichts passiert sein. Naja, im November wird die Entscheidung erwartet, also.
Ja, wir wissen sie trotzdem. Ja. Wir brauchen halt immer das Update am Anfang der Folge, aber wenn es kurz ist, ist es gut.
Haben wir erledigt.
Dann gehen wir gleich. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
Oh, danke, danke, danke. Ja, es war gestern. Das heißt, es ist schon vorbei. Alles überlebt.
Ja. Ja, also das war dann eigentlich noch mehr als gestern,
wenn die Folge veröffentlicht wurde. Also vor einer Woche.
Ja, jetzt bist du keine per Anhalt der Galaxis-Zahl mehr alt.
Na, das stimmt.
Aber dafür,
vor allem bin ich jetzt gehe ich schon wirklich auf die Mitte 40 zu. Jetzt das ist ja das Problem mit dem Älterwerden. Nicht wie alt man ist, sondern wie alt man dann erst so wirklich wird, ne?
Ja, aber es ist ja dann, wenn man es dann mal ist, dann ist es eh immer anders, als wenn man sich vorstellt, man wär's. Also wenn du dir mit 20 gedacht Voll. Hättest, dass du 43 bist, wo wir uns kennengelernt haben, da irgendwie Anfang 20, dass wir mit Mitte 40 rumhocken und einen Podcast machen, hätte man sich auch nicht gedacht.
Ich hätte dich ausgelacht.
Wahrscheinlich hast du gefragt, was ist ein Podcast? Und ja. Ich habe gedacht, ich habe das mal ausgedacht, weil das gab es damals noch nicht.
Nachrichten aus der Zukunft. Nein, ich habe mir gedacht, dass ich dann natürlich Universitätsprofessorin bin oder keine Ahnung, was man sich halt so vorstellt, wenn man jung ist. Ja.
Schöne Frau, wärst du jetzt keine Universitätsprofessorin?
Na, um Gottes Willen, nein. Viel lieber sitze ich da mit dir und plaudere über das Universum.
Ja.
Das wäre ja dann keine Zeit mehr, wenn man Universitätsprofessorin genau. ist.
Willst du was Interessantes über die Zahl 43 erfahren?
Ja, bitte.
Ich habe das aus der Wikipedia, ich habe es nicht nachgeprüft, aber dort steht, es ist die größte natürliche Zahl N, für die es unmöglich ist, N Chicken McNuggets in den üblichen Packungen von 6, 9 und 20 zusammenzustellen. Das heißt, du kannst dir, wenn du dir 43 Chicken McNuggets kaufst, gehen die nicht, also kannst du die nicht irgendwie in die 6, 9 oder 20er Packungen zusammenbasteln.
Es ist quasi eine Chicken McNuggets Primzahl.
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum man sowas erforscht. Ich glaube, es ist irgendwie, das kommt vom Münzproblem. Es gibt, oha, das muss ich mir gleich merken. Es gibt McNugget-Zahlen. 43 ist eine McNugget-Zahl. McNugget-Zahlen, anscheinend ist das.
Moment mal, aber hat das immer noch was mit Chicken
ja,
zu tun oder ist das was
anderes? Ja, anscheinend sind wirklich, zählen das so wie der Hamburger Index, der da irgendwelche Wirtschaftsdaten misst, wo du da bestimmst, wie groß die Kaufkraft von dem Hamburger in den verschiedenen Ländern ist, gibt es anscheinend Chicken McNuggets als Standard-Ding in dieser Mathematik. Also es geht um McNugget-Zahlen und da ist gesagt, gefragt ist, welche Anzahl Chicken McNuggets man kaufen kann, wenn man sie aus den klassischen Verpackungsgrößen zu 26 Stück zusammenstellen kann. Und da kann man irgendwie eine Formel aufschreiben und die Zahlen, wo das geht, sind anscheinend Chicken McNuggets. Zahlen. Und 43 funktioniert nicht. Ich hätte mir das vorher anschauen müssen. Das ist urinteressant. Ich hätte gedacht, dass ich habe jetzt einfach nur scheinbar bei 43 gegoogelt. Ich hätte gedacht, dass da, okay, so wenn du 47 Chicken McNuggets haben willst, dann kaufst du dir eine Packung zu 9, eine zu 20 und drei 6er Packungen. Das klappt, ja, es geht sich aus. Aber 43 kriegst du nicht hin mit. Ja, 20, 20, 3 geht nicht. Nee, also da kriegst du nicht hin. Ja, was auch immer
wir daraus. Da bin ich ja wahnsinnig froh, dass ich sowieso keine Chicken McNuggets esse. Ja. Ich esse ja kein Fleisch. Also vollkommen unangebrachter Vergleich, Florian.
Ja, ich habe auch das mal die Wikipedia. Also, aber wir wissen jetzt, es gibt McNugget-Zahlen, ja, wieder was gelernt.
Und ich hätte gedacht, dass das irgendwie ein Typ namens McNugget sich überlegt hat, aber es geht tatsächlich um die McDonald's-Packung an Plastik-Chicken.
Ja, und ich habe jetzt wieder ein neues Thema für meine Formelkolumne im Spektrum der Wissenschaft.
Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Genau.
Ja, sehr gut.
Ja, also da haben wir gleich, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, ich wollte gleich eine andere Einleitung noch machen, aber
jetzt haben voll wir... versaut wieder mal.
Ja, nicht versaut, aber es ist ja schön, dass wir wieder, haben wir alle was gelernt. Ich habe mich damit gerechnet, über McNugget-Zahlen zu lernen, das Publikum vermutlich auch nicht und du auch nicht.
Ich weiß bestimmt nicht,
ja. Ja, schon was man alles lernt, wenn man Mitte 40 ist. Hätte uns mit 20 nie interessiert.
Ja.
Ja,
also es hat doch was Gutes, ne?
Genau. Ja, also wer will schon, nee, also Mitte 40 ist, bin sie auch und noch ist es okay.
Also du hörst aber jetzt schon langsam auf, Mitte 40 zu sagen.
Ja, also Ende 40. Ja, noch können wir beide abrunden, wenn wir dies runden.
Nein, ja. Es ist ja wirklich so, da gibt es auch den berühmten Spruch, you can never appreciate the power and beauty of your youth.
Das stimmt, ja.
Weil du bist, egal wie alt du bist, wenn du dann darauf zurückblickst, denkst du dir, ma, war ich da noch jung, ma, war da das und jenes und so. Und das ist immer irgendwie so ein paar Jahre jünger, ist immer so 5 bis 10 Jahre jünger, ne? Also niemand will dann jetzt nochmal 20 sein, aber ja, man denkt sich dann, wenn man 40 ist, ma, Anfang 30 war super, da war ich jung. Und ja, so schiebt sich das dann nach oben, ne?
Wenn ich alles wüsste, was ich heute wüsste, wäre ich schon gerne nochmal 20, aber ich möchte vielleicht nicht so ein Trottel sein, wie ich mit 20 war, also das muss ich nicht haben.
Ja, aber das funktioniert halt einfach so nicht. Die Option gibt's nicht.
Das ja, leider.
Nur 20, aber deppert.
Ja, was soll man machen? Aber noch sind wir beide unter 45. Das heißt, wir können noch abrunden und sagen, 40. Nächstes Jahr wird's bei mir hart, weil dann muss ich aufrunden. Da bin ich quasi schon Ende 50. Ah, Ende 40.
Stimmt.
Anfang 50.
Na, Moment.
Ja, was? Ende 40.
Ach so, ja, du musst aufrunden.
Ja, nächstes Jahr.
Uiuiuiui.
Ja, du, lache, alles, was mir passiert, passiert dir ein Jahr später. Ja, also.
Ja. Über die Klappe halten. Na gut, ja. Was wolltest du eigentlich erzählen?
Eine Einleitungsgeschichte. Es wird düster. Das ist eigentlich gar kein Happy-Geburtstagsthema. Es geht darum, dass die Erde dunkler wird. Was ja prinzipiell für uns in der Astronomie freut uns ja, wenn es dunkel ist. Mhm. In dem Fall freut es uns nicht.
Weil das Eis wegschmilzt und dann...
Ja, nein, also es geht schon in die richtige Richtung. Es geht um die Albedo der Erde. Ja? Also um das Licht, das die Erde zurückstrahlt. Die Sonne leuchtet die Erde an und ein Teil dieses Lichts wird von der Erde reflektiert. Das heißt Albedo, dieser Anteil, und das kann man messen. Und weißt du, wie man das misst?
Von der Erde jetzt konkret? Ja. Mit einem Satelliten, der im Weltraum um die Erde herumfliegt vielleicht?
Ja, das ist die langweilige Antwort. Das macht man heutzutage so, aber man kann es auch anders machen. Und zwar, indem du den Mond betrachtest. Denn das Licht, das die Erde reflektiert, wird ja unter anderem auch auf den Mond geworfen. Das heißt Erdschein. Und du kannst, wenn du dir den Mond anschaust, kannst du den Erdschein messen und daraus dann zurückrechnen, wie viel Licht die Erde abstrahlt. Das geht auch ohne Satelliten. Du brauchst halt eine Sternwarte auf der Erde, musst halt in den Mond, wenn er idealerweise dunkel ist, ja, also du musst dir die dunkle Seite des Mondes anschauen natürlich, und bei Vollmond geht das nicht, aber wenn du eine dunkle Seite hast, kannst du schauen, wie stark die eben aufgehellt ist, und das bringt dir dann eine Maßzahl für den Erdschein. Das hat man gemacht, deswegen gibt es auch schon länger Daten über die Rückstrahlfähigkeit der Erde, aber tatsächlich so ab 2001, glaube ich, hat man das auch mit einem Satelliten gemacht, so wie du gesagt hast, mit dem schönen Namen Ceres. Ceres ist eine Abkürzung für Clouds and the Earth Radiant Energy System. Ja, also ganz, ganz offensichtlich irgendwie hat man sich die Abkürzung vor dem Namen ausgedacht.
Das ist Projekt, ja, immer so, oder?
Ja, also Wolken- und das Strahlungsenergiesystem der Erde, so heißt der Satellit. Cooler Name, übrigens, der kann es eben auch messen, und es geht ja darum, was sie gemessen haben. Ja, und sie haben gemessen, zwischen 1998 und 2017 sind die Daten ausgewertet worden in dieser neuen Studie, und man hat festgestellt, dass die Albedo in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Ein 0,5 Watt weniger pro Quadratmeter als vor 20 Jahren. Das ist so ein 0,5% Reflexionsvermögen geringer.
Das ist eh gar nicht so wenig.
Ja, also normalerweise reflektiert die Erde 30% vom Sonnenlicht, das reinkommt. Und jetzt ein 0,5% von 30, das ist nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Also es ist eine relevante Größe. Und ja, woran liegt das? Du hast das schon ein bisschen vermutet, hast aber den falschen Mechanismus vermutet. Es hat mit dem, natürlich mit dem Klima zu tun, und zwar mit Wolken. Also Wolken sind ja hauptsächlich dafür verantwortlich, oder zum Teil mit dafür verantwortlich, wie viel Licht reflektiert wird, natürlich auch wie viel Eis du hast. Ja, wenn das Eis schmilzt, dann wird das dort, wo Land drunter ist, ist das Land meistens dunkler als das Eis, und dort, wo Wasser drunter ist, ist das Wasser dunkler als das Eis. Das heißt, das schmelzende Eis sorgt auch dafür, dass die Erde weniger Licht reflektiert. Aber in dem Fall ist es nicht der hauptsächliche Mechanismus, weil es ist noch nicht so viel Eis geschmolzen, es wird noch sehr viel mehr Eis schmelzen, aber was hier passiert ist, dass die reflektierenden, tief liegenden Wolken über dem Pazifik weniger werden. Ja, also über den Pazifik gibt es anscheinend tief liegende Wolken, die Licht reflektieren und die werden weniger. Und tatsächlich liegt es daran, dass dort die Meereswassertemperaturen an der Oberfläche angestiegen sind durch den Klimawandel und die Temperatur an der Oberfläche des Wassers beeinflusst auch die Wolkenbildung. Ja, also das geht man davon aus, dass das der Mechanismus ist. Und das ist ziemlich besorgniserregend, sagt einer der Leute, die sich mit dieser Studie beschäftigt haben. Denn es hätte theoretisch auch anders sein können. Ja, also man hat es lange Zeit nicht genau gewusst, wie diese Mechanismen funktionieren. Weil man hätte auch sagen können, okay, wenn es wärmer wird, hast du mehr Wasser in der Luft und dann kriegst du mehr Feuchtigkeit in der Luft, mehr Wolken. Und mehr Wolken,
ja, das hätte ich mir auch gedacht,
eine höhere Albedo. Und das könnte quasi die Erwärmung ein bisschen aufhalten. Mhm. Und über Teilen wird das auch so sein. Also es wird ja auch Gegenden der Erde geben, wo tatsächlich über dem Land zum Beispiel mehr Wolken entstehen, wo mehr Feuchtigkeit dann runterkommt und so weiter. Aber über dem Ozean, und der ist ja ein bisschen größer als die Landfläche, da ist es anscheinend nicht so. Also offensichtlich hilft uns die Wolkenbildung nicht dabei, die Klimaproblematik auszubalancieren. Das ist eine schlechte Nachricht.
Absolut. Das war ja auch irgendwie das, was lange Zeit so als noch beruhigendes Element angenommen wurde. Ne? Zumindest gibt es dann mehr Wolken und dadurch auch wieder, kommt weniger Licht durch, weniger Energie durch und so weiter. Aber das ist natürlich extrem blöd, wenn das jetzt nicht so ist.
Ja. Was soll man machen? So,
und stand da auch drinnen, was dann, ob das einen großen Einfluss auf die Modelle hat jetzt, die Erwärmungsmodelle und so weiter?
Das war im Wesentlichen eine Analyse eben wirklich nur dieser Daten. Also die haben jetzt da kein Klimamodell draus gemacht. Es wird auch in den aktuellen, das ist ja gerade erst wirklich vor ein paar Tagen im Wesentlichen erschienen, diese Arbeit. Die ist, glaube ich, hier am Okay. Wo ist das hier? Ende August, ja, also ist noch nicht so lange raus. Also die wird noch eine Zeit lang dauern, bis das die Klimaforschung entsprechend aufgearbeitet hat. Also im aktuellen Bericht des Weltklimarats, wo irgendwie halt der Status quo zur Klimaforschung drin ist, ist das mit Sicherheit nicht inkludiert, weil das ist neue Forschung und der kam schon ein bisschen früher raus. Aber ja, also das wird natürlich alles simuliert. Kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen, ja, für meinen anderen Podcast, das Klima. Und in der Folge Nummer 9, die vor zwei Wochen erschienen ist, da haben wir genau über das Thema gesprochen, genau darüber, wie sich Feuchtigkeit und Niederschlag in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern werden. Und da waren ein paar sehr erschreckende Diagramme dabei. Also da hört man immer, ja, und in den Subtropen wird es große Dürren geben und sehr viel heißer werden und kaum noch Niederschlag. Da denkst du dir, ja, ach Gott, die Subtropen. Aber die Subtropen sind, Italien ist in den Subtropen. Griechenland ist Subtropen, ja. Spanien ist Subtropen. Also, das ist alles nicht so weit weg, wie man glaubt. Und in den Extratropen, die es auch gibt, da sind wir. Und da wird sehr, sehr, sehr viel mehr Niederschlag geben in Zukunft. Also, da haben wir genau das Gegenteil. Es hilft aber den Leuten in den Subtropen nichts. Also, ja, das mit diesem, der Wasserhaushalt der Erde ist ziemlich im Arsch und durcheinander gebracht.
Gerät alles aus dem Gleichgewicht,
ne? Genau. Ja, also es gerät aus dem Gleichgewicht und irgendwann stellt sich ein neues Gleichgewicht ein, aber halt bei einer sehr viel höheren Durchschnittstemperatur. Ich habe da ein Diagramm gesehen, ja, also wir gehen ja in diesem Podcast den Bericht des Weltklimarats wirklich so Kapitel für Kapitel durch und arbeiten das alles auf, was da drin steht, verständlich. Und da war ein Diagramm drin, wirklich, da ging es so in die Pferdezukunft, so 2300 und so. Und auf dem schlimmsten Pfad, also die haben ja da immer so alternative Zukünfte modelliert, je nachdem, wenn wir uns alle zusammenreißen, dann gibt es die Zukunft 1 und wenn wir irgendwie nur so ein bisschen zusammenreißen, dann gibt es die Zukunft Nummer 2 und wenn wir einfach so weitermachen wie jetzt, dann gibt es die Zukunft Nummer 5 und es gibt insgesamt 5 von diesen Zukünften und wenn du wirklich das Blöde ist ja, wir sind momentan auf diesem schlimmsten Zukunftspfad unterwegs und wenn du dir anschaust, wie der so weitergeht, wenn wir wirklich überhaupt nichts machen, einfach so weiter wie bisher, dann kriegen wir wirklich Durchschnittstemperaturen, die wie 10, 15 Grad über dem heutigen Wert liegen im Worst Case. Meeresspiegelanstieg von irgendwie 10 Meter und noch mehr in den nächsten Jahrhunderten. Und das kann uns ja wurscht sein, aber es werden ja dann trotzdem noch Menschen da sein. Und es ist alles sehr, sehr deprimierend.
Es ist vollkommen verrückt. Aber es ist auch genau, ich glaube, das Wichtige ist herauszustreichen, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo es noch geht, also wo wir noch was tun können und dass es dieses Tun auch nicht irgendwie so ein diffuses Ding ist, so was sollen wir tun, sondern dass es ganz, ganz konkrete Ansatzpunkte gibt und dass wir die kennen, dass wir das wissen und dass man es nur tun muss, ja, oder wir, die ja. Politik muss.
Also wir sind auch nicht, ja, also wir sind nicht an dem, wir waren schon sehr lange an dem Punkt, wir hätten schon vor, wir haben Jahrzehnten was machen können.
Ja, hätten wir schon, aber wir können noch. Es ist noch nicht zu spät.
Also, wir sind an dem Punkt, wo es jetzt dann bald zu spät ist, sagen wir so. Also noch geht's, aber ja, das ist halt, es ist halt wirklich schwierig da irgendwie. Man ist, wenn ich jetzt sage, hier, ja, wir tun jetzt hier Müll trennen und zu Hause den Wasserhahn nicht so viel auftrennen und das Licht im Kühlschrank abschalten und sowas, was alles gut ist, die individuellen Maßnahmen, aber es muss halt wirklich die Politik den Arsch hochkriegen. Und das tun die absolut nicht.
Und es ist auch echt, also diese individuelle Verantwortung hervorzuheben, ist ja auch eigentlich schädlich, ja, also das ist, oder schädlich. Es ist kontraproduktiv, ja, weil dadurch bringt man die Leute, die eh schon was tun, dann auch noch dazu, sich zu denken, sie tun nicht genug und eben in, man bringt Leute in diese Verzweiflung hinein, ja, und in diese Lähmung ein bisschen, ja, weil man, wenn man nur selbstverantwortlich handeln kann, um die Katastrophe abzuwenden, dann wird's nicht funktionieren. Und das wissen wir natürlich. Und dadurch kommt auch dieses Gefühl der Verzweiflung, das du gerade beschrieben hast, ja.
Es ist schon natürlich auch, man kann schon auch selbst aktiv werden und Dinge machen. Also muss jetzt nicht sagen, hier, ich kaufe weiterhin jedes Jahr irgendwie einen neuen SUV, bis es mir verboten wird oder so. Kann ja auch vorher sich schon vernünftig verhalten. Das ginge ja auch und das hilft auch, wenn sehr viele das machen würden, würde es ja auch helfen. Aber es passiert halt selten, dass sehr viele von sich aus was Vernünftiges machen. Also das ist jetzt nicht so die Regel in der Menschheit. Wenn wir alle sagen würden, wir fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug, dann würden keine Flugzeuge mehr fliegen. Aber das tun wir halt nicht, auch wenn es sinnvoll wäre, weil das so nicht funktioniert. Ja, so funktioniert die Menschheit nicht. Deswegen haben wir ja uns in politischen, gesellschaftlichen Strukturen zusammengefunden, damit das dann irgendwie alles geregelt wird. Nur die es regeln sollten, die regeln halt nichts, das ist das Problem. Also die regeln schon was, aber nicht das, was sie regeln sollten.
Und es ist auch tatsächlich so, dass ich glaube, ich bin ja eine hoffnungslose Optimistin in Wirklichkeit und ich denke mir auch, dass die meisten Leute sehr wohl vernünftig handeln würden und dass die meisten Leute auch sehr wohl lieber mit der Bahn fahren würden als zu fliegen. Aber es geht halt einfach nicht, ja. Es gibt die Infrastruktur nicht, beziehungsweise nicht mehr, oder sie wird immer noch abgebaut, ja. Bahnlinien werden, ich meine, wie kann man eine Bahnlinie zurückbauen, ja, in Zeiten wie diesen?
Vollkommen. Letztens gerade wieder.
Ist das gestört?
Ich habe letztens gerade eine Nachricht gelesen, hier im Dezember erhöht die Deutsche Bahn die Preise.
Ja, schon wieder. Ja, was ist mit der Deutschen Bahn überhaupt los? Die war doch früher gut und mittlerweile ist es eine einzige Katastrophe. Ja,
gleichzeitig Nachricht aus Österreich, die Steuererleichterungen für Diesel werden nicht abgeschafft.
Nein,
also
dafür gibt es aber das Klimaticket jetzt anscheinend doch.
Ja, habe ich schon gekauft, aber
du Streber.
Naja, ich fahre viel Zug. Aber
ja, aber es gilt halt natürlich erst ab, was? 6. Ende Oktober, glaube, ne?
Ja, Ende Oktober. Ja, aber trotzdem, also ja, du hast ja vollkommen recht. Also das wären genau die Dinge, die man machen müsste, damit den Leuten halt leicht fällt. Natürlich, wenn ich irgendwo wohne, wo kein Bus fährt, wo kein Zug fährt, natürlich fahre ich mit dem Auto. Was soll ich sonst machen?
Aber nicht mal nur das. Also ich denke mir wirklich oft, warum, um Himmels Willen, kann ich nicht einfach so sein wie die anderen und mit dem Auto durch die Gegend fahren, weil es dir alles suggeriert, dass du auf dem richtigen Weg bist, ja. Das ist mit dem Fahrrad zu fahren, ich meine, don't get me wrong, ja, ich liebe Fahrradfahren und ich mache das aus meinem Herzblut und aus brennender Überzeugung heraus, ja. Aber es ist scheißgefährlich, es ist anstrengend. Du bist da echt der letzte Trottel, ja. Also wenn man das Gegenteil von Privilegiertheit nachvollziehen möchte, wenn man sich einmal in eine Position begeben möchte, um zu verstehen, wie es Leuten geht, die zu einer unter oder weniger privilegierten Gruppe gehören, dann braucht man sich nur einmal aufs Fahrrad setzen und durch die Stadt fahren, ja. Und mit dem Auto ist es so, dass das läuft ja alles unbewusst, ja. Es wird dir wirklich suggeriert, du bist am richtigen Weg, ja. Es ist alles breit und einfach und Ding. Und jetzt kommen natürlich dann die Autofahrer her und widersprechen mir und sagen, nein, ich stehe die ganze Zeit im Stau und bla, bla, bla. Ja. Aber im Vergleich ist es immer noch, viel angenehmer, in einem Auto zu sitzen. Und ich merke das jedes Mal, wenn ich mir ein Auto ausbeuge, um irgendwo hinzufahren. Das mache ich sehr selten, aber ab und zu doch. Und es ist dann immer so, ah, na eh, ja klar, na, ist eh klar, warum alle mit dem Auto fahren. Das ist mir dann so klar, warum das immer noch alles so ist. Und das muss sich halt ändern. Das muss uncool und unangenehm werden, Auto zu fahren. Und dafür brauchst du die Infrastruktur der anderen Fortbewegungsmittel, ja. Und das ist einfach nichts, was durch individuelle Entscheidungen passieren kann oder wird.
Es werden jetzt einfach
okay,
alle,
Monolog Ende.
Es werden ab jetzt einfach alle Autositze verboten. Die Leute müssen entweder stehen oder hocken, wenn sie Auto fahren.
Genau.
Nein, aber es ist ja, könnte ja einfach wunderbar. Es gibt ja Länder, wo Züge schnell fahren und komfortabel sind und wo, es gibt sogar Länder, wo der öffentliche Verkehr nichts kostet, also schon was kostet, aber du nichts bezahlen musst dafür, weil die Kosten anderswo aufgebracht werden, von der Gemeinschaft aufgebracht werden. Man könnte ja Sachen machen, absolut. Daran liegt es ja nicht, aber man macht es halt nicht, ja. Daran liegt es. Aber egal, wir wollen ja eigentlich hier keine Folge machen, um die Leute runterzuziehen, auch wenn das ein deprimierendes Thema ist, aber wir könnten beim Fahrradfahren bleiben, denn in der Hauptgeschichte geht's ums Fahrradfahren. Und zwar wirklich? Um ein Werk, ein astronomisches Werk, das demnächst, gestern, morgen, wann?
Gestern.
Gestern erschienen ist mit dem Titel Per Lastenrad durch die Galaxis.
Ja. Sowas? Wer kommt denn auf so eine absurde Idee?
Eine Astronomin aus Österreich hat dieses Buch geschrieben und zwar, ich lese dir vielleicht vor, was der Verlag dazu geschrieben hat, damit du weißt, von welchem Werk es geht. Es geht um Ruth Grützbauch, die ist Astronomin und betreibt ein mobiles Planetarium, das in ein Lastenrad passt. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte des Kosmos erstmals als eine der Galaxien. Bisschen komisch formuliert. Sie nimmt uns mit auf einen Roadtrip ans Ende des Universums. Dabei lernen wir, welcher Galaxientyp wir sind, was passiert, wenn Galaxien Tango tanzen, wo wir in der Atacama-Wüste ein Quantum Trost finden und wie wir dem Monster im Zentrum der Milchstraße Paroli bieten. Nebenbei erhalten wir zudem Antworten auf die ganz großen Fragen, warum gibt es etwas und nicht nichts und wie wird das alles eines Tages enden. Sind Sie bereit für ein unvergessliches Abenteuer? Schnallen Sie sich an. Das steht auf dem Buch drauf und das Buch ist von dir. Du hast ein Buch geschrieben und darüber reden wir
ja.
heute.
Es ist endlich heraus. Ja, also ein paar findige Fans, Hörerinnen haben das natürlich ja schon einige Zeit vorher irgendwie recherchiert und auf dem Telegram-Kanal gepostet. Also es ist nicht mehr ganz so die Überraschung.
Es war ja schon im Vorverkauf auch drinnen, aber.
Ja. Na, aber diesmal ist es also jetzt ab heute, gestern. Es ist tatsächlich im einschlägigen Buchhandel zu erwerben.
Ja, überall dort, wo es Bücher gibt, im Handel, da wo man die Tür aufmacht und reingeht und sagt, bitte ein Buch, aber auch überall dort, wo es Bücher im Internet gibt und selbstverständlich auch als E-Book und ich gehe davon aus, auch als Hörbuch.
Ja, genau, das werde ich in den nächsten paar Tagen einlesen.
Na schon.
Ich lese es tatsächlich selber. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Da darf ich 3 Tage lang lesen.
Ja, das ist doch schön. Oh.
Na, es ist eine ganz verrückte Geschichte. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich es gerade in diesem Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, in meinen Händen halte. Das erste Exemplar, ich habe bis jetzt nur eins. und es steckt zwischen meinen Fingern in dem Moment. Nein, es ist wirklich sehr schön geworden. Also das sage ich nicht nur, weil ich es geschrieben habe, glaubt mir. Es ist vor allem durch das wunderbare Büro Alba, muss ich jetzt gleich nochmal ein Lob ausbringen, dass das Buch illustriert hat, so wahnsinnig hübsch geworden, dass ich auch selber ganz fasziniert bin.
Das Büro Alba ist wirklich gut. Das sind die, die auch die ganzen Grafiken machen für die Science-Buster-Shows im Fernsehen, diese ganzen Titelgrafiken und auch die Science-Buster-Bücher mit Grafiken versehen. Also das sind schöne Bilder. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe noch kein Buch bekommen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass ich ein Paket bekommen habe. Vielleicht ist da eins drinnen. Ich weiß es noch nicht, aber aha, ich kenne es noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich komme vor in dem Buch. Wenn man nämlich auch bei den Verlagsinformationen schaut, da gibt es übrigens auch eine Leseprobe, verlinken wir auch, die man sich anschauen kann. Und da steht auch über die Autorin, wer du bist. Du bist nämlich Astronomin und hast zu Zwerggalaxien promoviert. Bis Sommer 2017 ja. warst du als Wissenschaftsvermittlerin im Jodrell Bank Discovery Center tätig, einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester. Und seitdem bist du mit deinem Pop-Up-Planetarium, das in ein Lastenrad passt, vor allem in Österreich unterwegs, um den Menschen die unendlichen Weiten des Weltraums näher zu bringen. Und jetzt kommt's. Seit Anfang 2020 gestaltet sie zusammen mit Florian Freistetter den Podcast Das Universum, der zu den erfolgreichsten deutschen Wissenschaftspodcasts gehört. Ja, so steht in dem Buch.
Ja, und so ist es. Sobald es gedruckt ist, ist es wahr.
Ja.
Ja, und das steht auch tatsächlich im Buch drinnen. Das ist der erste Text, der im Buch vorkommt, nämlich nach der leeren Seite irgendwie ganz am Anfang. Ja, na, es ist natürlich du kommst auch nochmal in ganz hinten vor.
Ach so, das habe ich ja nicht gelesen.
In der Danksagung natürlich, weil Florian, ohne dich wäre dieses Buch natürlich nicht zustande gekommen. Ja,
ich wollte gerade schon fragen, warum hast du ein Buch geschrieben?
Das hat mich der ORF auch gefragt am Freitag.
Was hast du geantwortet?
Ich habe es nicht ganz so beantwortet, wie ich es jetzt beantworten werde. Nein, es ist natürlich, es ist ein wahnsinniges Privileg, dieses Buch geschrieben haben zu dürfen, gehabt zu dürfen. Was? Da kommt kein Satz mehr raus, kein vernünftiger. Nein, es ist so, dass viele andere Leute schreiben einen Text und wollen den irgendwie veröffentlichen und so und suchen sich dann mühselig einen Verlag, obwohl der Text natürlich großartig ist und Dings, aber zuerst muss man mal einen Verlag finden und so weiter. Und so ist es ja wahrscheinlich dir auch gegangen bei deinem ersten Buch, ne?
Ja, also ich habe eigentlich hat mich der Verlag gefragt, ob ich ein Buch schreiben will.
Ah, eh?
Ja.
Ach so,
ich bin jetzt nicht rum. Ich habe vorher schon sehr viel geschrieben gehabt. Ich habe in meinem Blog schon sehr, sehr viele Texte geschrieben und dann lernt man halt auch Leute kennen. Und halt irgendwie Verleger, der auch schon andere Bücher von Science, was das verlegt hat. Und dann kam gefragt, ob ich jetzt irgendwie mal nicht was schreiben will. Also es passiert aber nicht, dass man irgendwie so aus dem Nichts heraus angesprochen wird, hey, willst du ein Buch schreiben? Also das passiert ja, wenn du aus anderen Gründen sehr prominent wirst. Dann kommen die Leute und sagen, willst du ein Buch schreiben? Egal, ob du schreiben kannst oder willst, dann schreibt es auch meistens wer anderer für dich. Aber das normalerweise, dass man jetzt so ein bisschen vorstellt, dass ich da das fertige Manuskript liegen hatte und dann so durch die Verlagsszene getingelt bin, bis ich jemanden gefunden habe, der das veröffentlicht, so war es nicht. Also ich habe jemanden getroffen von einem Verlag und dann haben wir diskutiert, über was könnte man schreiben und dann habe ich gesagt, okay, schreiben wir das über das und dann habe ich halt ein Buch geschrieben.
Ja, bei mir war es ähnlich. Ne? Also es hat sich aus diesem Podcast heraus entwickelt, weil der Christian Koth, der ja auch dein Lektor mal war, bei deinem jetzigen Verlag.
Hansa Verlag.
Beim Hansa Verlag, genau, der sich den Podcast angehört hat und mich daraufhin gefragt hat, ob ich mir vielleicht auch vorstellen kann, mal was zu schreiben. Und genau, und dann kam natürlich auch noch die Pandemie, Welle 2 und 3. dazu, dass ich natürlich halt einfach auch die Zeit hatte, das zu machen, ja, weil das Planetarium dann eigentlich ziemlich genau in der Zeit, in der das Buch dann tatsächlich zustande gekommen ist, auf Eis lag und ich sonst natürlich auch einfach die Zeit nicht wirklich gefunden hätte. Ich habe natürlich gleich zugesagt und habe mir gedacht, ah ja, sicher, kein Problem, schreibe ich halt mal ein Buch, macht nichts, geht sicher und so. Und dann war es tatsächlich eine ziemliche Action, also das muss ich jetzt sagen, Kinder, seid vorsichtig. Sagt nicht einfach so zu. Nein, sagt natürlich immer zu, immer Ja sagen, als Erstreaktion, ja. Dann muss man sich's manchmal schon überlegen, aber es ist gut, wenn man irgendwie auf neue Abenteuer zuerst mal eingeht, positiv, ne? Aber es war dann schon ziemlich vereinnahmend und ich habe wirklich dann irgendwie 3 Monate lang mehr oder weniger nichts anderes gemacht. Und es war auch einfach in meinem Kopf so wahnsinnig vereinnahmend, weil dieses Gebäude, diese Geschichte da irgendwie so zusammenzufügen in ein Ding, das Sinn macht und lesbar ist, das ist einfach wirklich nicht zu unterschätzen, ja.
Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, also die Geschichte deines Buchs begann am 5. August 2020 um 10.20 Uhr.
War das E-Mail oder was?
Da hat mir Christian ein E-Mail geschrieben. Da hat er geschrieben, lieber Florian, ich hoffe, du hast einen guten Sommer. Hab gerade deinen und Ruths Podcast entdeckt, der wirklich toll ist. Meinst du, sie hat Lust, ein Buch zu schreiben, ganz grundsätzlich? Ich kannte sie natürlich schon, wusste aber nicht, wie gut sie über Astronomie sprechen kann bisher. Ja, also du hast anscheinend sehr gut über Astronomie gesprochen. Deswegen, Christian, darauf dir zuerst mir und dann dir das E-Mail geschrieben hat.
So war's, so war's. Ja.
Ich weiß gar nicht, genau, was ich darauf geantwortet habe. Nee, frag die bloß nicht.
Die?
Ich habe keine, weil ich glaube,
die Verrückte.
Habe ich dann die Antwort auch noch abgespeichert? Ach, das ist ja intim. Ich weiß gar nicht, ob das alles in der Öffentlichkeit soll. Können wir doch raufstellen.
Können wir dann noch, wenn es zu arg wird.
Ah, ich habe geschrieben, Ruth weiß viel und kann auch super erzählen, aber man muss sie immer in die Öffentlichkeit prügeln.
Hast du tatsächlich geschrieben?
Ja.
Ja, das ist nicht so falsch. Ja, mir ist das natürlich schon auch irgendwie eh ein bisschen unangenehm. Also hier, na, ihr wisst ja, bei euch, mit euch, sind wir unter uns und da ist das alles nicht so und es kommt euch vielleicht so vor, als wäre ich irgendwie super social outgoing person und so, und na, bin ich schon auch, aber ich bin auch ein bisschen schüchtern und dieses im Mittelpunkt stehen ist mir, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, ein bisschen unangenehm.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass das geklappt hat und dass du dich in die Öffentlichkeit prügeln lassen hast. Weil, ja, das Buch, wir sollten über das Buch reden, ja, nicht nur irgendwie über die E-Mails, die wir geschrieben haben. Also genau. Es ist wirklich, ich habe zumindest einen Entwurf gelesen. Das letzte endgültige Buch habe ich nicht gelesen. Aber es war sehr, sehr schön. Ich habe mal geschaut, was hier, das Inhaltsverzeichnis ist auch in der Leseprobe enthalten. Das fängt an mit, wie das Universum in ein Fahrrad passt, ist der Prolog. Und dann, da werden sich die Österreicher und Österreicherinnen aufregen, kommt anscheinend eine Einleitung, willkommen in unserem galaktischen Kiez. Das müsste ja irgendwie Kretzel heißen für dich als Wienerin, oder?
Ja, und Kretzel war auch in der Originalversion, das ist die Originalversion in meiner Hand, in der Ursprungsversion hieß es tatsächlich Kretzel und dann, genau, hat der Christian interveniert und hat gemeint, wie wär's mit Kiez? Und ich fand das eine tolle Idee, weil das ist jetzt, also das ist jetzt irgendwie, geht gleich los mit dem totalen Bruch irgendwie. Und irgendwie, ich finde, das ist gut, wenn man mit etwas anfängt, was gleich mal so ein bisschen vor den Kopf stößt. Ich meine, das Universum in ein Fahrrad, das ist vielleicht auch schon das, aber ja, ich finde es ganz gut, wenn sich das irgendwie nicht so, oder ich glaube, es ist hilfreich, wenn man sich mit einem Thema anfängt zu beschäftigen, dass es da gleich mal irgendwas gibt, wo man ein bisschen nicht so grad drüber liest oder ohne Probleme, ohne Hindernisse drüber liest oder drüber denkt. Ne? Dann hat man einfach mal, dann stolpert man über seinen eigenen Denkprozess ein bisschen und hat gleich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ne?
Ja. Worum geht's denn so im Großen und Ganzen?
Im Großen und Ganzen, im ganzen Buch, boah, du stellst Fragen.
Naja, also die Grundhandlung.
Es ist, es ist ein bisschen ein wilder Mix. Es ist ein bisschen ein Roadtrip durch das Universum.
Du sollst dir den Klappentext vorlesen, du sollst erzählen, worum es geht.
Es geht um das aufregende Leben der Galaxien. Und es geht um das unsichtbare Universum und was das damit zu tun hat. Und es geht um irgendwie, wie das alles entstanden ist und wie es alles enden wird. Und es geht um die aufregenden Geschichten aus dem Leben einer jungen Astronomin.
Ach, wer denn?
Wer wohl?
Ja, ich weiß, dass das
witzig gewesen. Yours truly.
Ja. Nein, also ich hab's, es ist so eine Mischung, also man kriegt sehr viel über Galaxien erklärt in dem Buch, aber halt auch über das Leben in der Astronomie, also über dein Weg zur Astronomie, deine was du alles so geforscht hast und wo du geforscht hast. Man kann es ja im Inhaltsverzeichnis auch gut ablesen, ja, also nach dem galaktischen Kiez, die Kapitel oder die Abschnitte heißen: Ein Universum voller Galaxien, im unsichtbaren Universum, das aufregende Leben der Galaxien, wo die wilden Galaxien wohnen, zurück bis zum Urknall, das Ende des Universums und sein Anfang. Und wenn man sich dann die ersten Unterkapitel dieser Abschnitte anschaut, dann heißen die: In der chilenischen Wüste, auf dem Mauna Kea, ein Quantum Trost in der Atacama-Wüste, Dance Your PhD, Mission im Orbit in der Sternenflottenakademie. Also das sind die Kapitel, wo du dann aus deinem Studium, deiner Arbeit als Astronomin und so weiter erzählst. Die leiten diese Abschnitte jeweils ein. Und dann kommt ja so alles über Galaxien. Leben wir in einer Durchschnittsgalaxie, heißt ein Abschnitt. Welcher Galaxientyp sind sie? Das Monster im Zentrum der Milchstraße, Galaxien in der Pubertät, die dunklen Ecken des Universums, woraus besteht die dunkle Materie? Wenn Galaxien Tango tanzen, galaktischer Kapitalismus, warum fette Galaxien immer im Mittelpunkt stehen müssen, wie es zum Hubble Space...
Hast du gerade gesagt, galaktischer Kapitalismus?
Nein, Kannibalismus wollte ich sagen, ich weiß nicht, was ich gesagt habe.
Und ich habe kurz einen Schock bekommen und habe gedacht, oh Gott, was hat das Lektorat noch was verändert?
Ja, also es scheint das Buch zu sein, das ich ja auch gelesen habe in der letzten Version. Ja. Das jetzt, also man, es geht halt einmal, man, es ist jetzt kein so klassisches Buch, das Leute gerne schreiben, wenn sie das erste Buch über Astronomie schreiben. So, wir fangen an beim Urknall und gehen mal einmal so durch, wie alles entsteht und dann, was ist ein Stern, was ist ein Planet. Also, das, so ein Buch ist es nicht, was auch gut ist, Nein. Weil von denen gibt es eh schon viel zu viele, sondern.
Ja, es ist teilweise, also es ist eigentlich wirklich wahnsinnig kompliziert geworden.
Sehr gut, wir haben es weiter so. Man versteht kaum was, ja.
Man versteht eigentlich fast gar nichts, ja. Nein, es ist sowohl sehr basic als auch überhaupt nicht basic, ja. Also ich hoffe, es kommen irgendwie verschiedene Zielgruppen da auf ihre Kosten. Also es ist jetzt nicht so, dass man viel über Galaxien wissen muss, um das lesen zu können. Überhaupt nicht, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie voll mich in den Erklärungen, in den grundlegenden Erklärungen irgendwie da auslebe, sondern ihr müsst euch einfach irgendwie an mir anhalten und mitfliegen, ja. Also man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen. Und vor allem, ich finde ja auch, man muss nicht alles vollkommen, vollständig, erklären, ja. Also es ist so ein bisschen so ein Teaser, ja. Ich glaube, wenn man nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr Fragen hat als davor, dann ist da irgendwas falsch mit euch. Es beantwortet schon Fragen, ja, aber es geht nicht darum, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, sondern es geht eigentlich eher darum, um so viele Fragen wie möglich aufzuwerfen.
Es kommt davon, welche Fragen. Also wenn die Frage jetzt irgendwie wäre, was soll denn das für ein Schaß sein? Also das sind nicht die Fragen, die du irgendwie aufwerfen willst, ja.
So, was ist mit der? Das ist vielleicht nicht eine Frage, die ich aufwerfen will, nein.
Also ich weiß gar nicht, ich glaube, du verkaufst das Buch gerade falsch. Also es ist dein Buch, das will ich da jetzt irgendwie nicht hier mit reinreden, aber ich habe es ganz anders aufgefasst, wie ich das gelesen habe. Also du erklärst schon Sachen, also man versteht schon dann die Dinge auch. Also man versteht, wie eine Galaxie entsteht, wie der Galaxie aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wie die Spiralarme entstehen, was für Arten es von Galaxien gibt, wie Galaxien miteinander wechselwirken, wie die Galaxien im frühen Universum waren, wie sie im späten Universum sein werden, warum unsere Galaxie so ist, wie sie ist, wie man das alles erforscht, was man da sich befindet. Also das erklärst du schon alles. Man weiß schon sehr, sehr viel über Galaxien nachher, aber ja, natürlich weiß man auch viel noch nicht in diesem Forschungsgebiet und deswegen bleiben halt auch Themen offen, weil die Antwort halt noch nicht da ist. Also insofern ist jetzt nicht so, dass das Buch, dass man jetzt irgendwie komplett ratlos dasteht, weil man das Buch gelesen hat. Also das.
Nein, um Gottes Willen, nein. Also so schlimm ist es auch wieder nicht, nein. Also, nein, es ist schon sehr viel erklärt, ist klar, ja. Aber es ist auch manches einfach so ein bisschen, es ist manches einfach so ein bisschen in den Raum gestellt und ich gehe nicht auf alles sehr genau ein, ja. Also ich stelle manche Dinge dann einfach so in den Raum und da muss man dann einfach drüber, ja. Und auf manches gehe ich dann irgendwie genauer ein und erkläre es auch irgendwie genauer und detaillierter, aber manches halt eben auch nicht so, habe ich das gemeint. Ne? Es ist nicht alles irgendwie fertig erklärt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es tatsächlich man versteht schon alles, was drinsteht, auch wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, bevor man angefangen hat zu lesen. Also jetzt, das, wie gesagt, dass nicht alles im Detail erklärt ist. Klar, du kannst nicht alles im Detail erklären, weil sonst muss ich irgendwie anfangen, dann muss ich wirklich bis zur Urknall zurückgehen und erklären alles, wie die ersten Elemente entstanden sind und wie dann daraus Sterne entstehen und wie die Kernkräfte in den Sternen funktionieren und wie die Gravitation funktioniert. Da kann ja nicht alles erklären. Also manche Sachen muss man voraussetzen, aber das ist jetzt nicht so, dass beim Lesen großartig viele, dass man sich jetzt irgendwie hier alle 5 Seiten nicht auskennt. Das wäre mir nicht aufgefallen.
Na, dann ist ja gut. Ihr könnt es ja natürlich auch gern dann wenn ihr das Buch auch selber gelesen habt, feedbacken, wie ihr das empfunden habt. Ja,
Wenn du gerade die Leute aufforderst, Feedback zu geben, wenn sie das Buch gelesen haben. Natürlich, auf jeden Fall. Aber was bewertet das Buch auf Amazon? Das ist wichtig, damit es irgendwie verkauft wird. Und wenn es das Buch in eurer Buchhandlung, wenn ihr nicht zu Amazon geht, sondern in eine Buchhandlung geht und es da nicht rumliegt, dann könnt ihr die Buchhändlerinnen und Buchhändler danach fragen, dass sie es bestellen, weil dann wissen nämlich auch Bescheid, dass es das Buch gibt und dass es Nachfrage nach dem Buch gibt und da bestellen sie vielleicht gleich zwei davon und stellen eins irgendwo in ihren Laden und dann kauft es ein zweites auch nochmal. Also man sollte nicht unterschätzen, was das bringt, wenn man dort, wo die Bücher verkauft werden, auch nochmal darauf hinweist, dass das ein gutes Buch ist.
Ja, und es ist natürlich auch viel besser, wenn man Dinge in Geschäften kauft, ne?
Ja, also kommt davon, was für Dinge man wo kauft, aber.
Ja, also wenn man die Buchhandlung nebenan schätzt, dann muss man dort auch was einkaufen ab und zu, ne? Ja. Naja, aber es ist für mich jetzt auch irgendwie lustig, dass das jetzt dann so wieder so aktuell ist gerade und mit irgendwie, keine Ahnung, Interviews und Ding, weil für mich ist das ja schon länger her, ne, dass ich das geschrieben habe.
Ja, das ist immer so bei Bücherschreiben. Also man schreibt das Buch und dann gibt es dem Verlag und dann macht der Verlag da ungefähr ein halbes Jahr lang Sachen mit dem Buch, bevor es dann erscheint und dann erscheint es und dann fangen irgendwelche Medientermine an und dann ist man schon so ein halbes bis ein Dreivierteljahr draußen aus dem Schreiben und hat vielleicht schon ganz andere Projekte und weiß gar nicht mehr so genau, was man geschrieben hat. Und wenn das Buch auch noch übersetzt werden sollte in eine andere Sprache und dort auch vielleicht jemand Anfragen an dich hat, dann dauert das nochmal irgendwie ein oder zwei Jahre später und dann weiß man wirklich schon nicht mehr, was man geschrieben hat. Also es ist immer sehr lustig, solche Interviews zu geben.
Voll.
Aber du hast es ja geschrieben, du kannst es ja nochmal lesen, dann weißt du, was du geschrieben hast.
Das stimmt. Ich glaube, ich werde es jetzt einfach auch nochmal lesen.
Du musst es eh lesen, das Hörbuch, oder?
Halte. Ah, absolut. Genau, noch dazu. Vielleicht hätten wir ja diesen Podcast erst irgendwie nach der Hörbuchaufnahme machen sollen, damit ich es noch irgendwie frisch oder wieder frisch im Gedächtnis habe. Ja.
Aber jetzt möchte ich noch wissen, was du dem ORF gesagt hast, dem Fernsehen, warum du dieses Buch geschrieben hast.
Ah, naja, ich habe natürlich irgendwas geschwafelt von wegen, es ist halt einfach voll interessant, so ein ganz anderes Projekt anzugehen, weil ich bis jetzt halt irgendwie die Sachen, die ich mache, mache ich irgendwie sehr interaktiv und irgendwie, ich erkläre gern Leuten was, aber es kommt mir auch darauf an, dass die Leute direkt ihre Fragen stellen können und dass das ein Dialog ist und so weiter und so fort. Und bei einem Buch ist es halt schon ein bisschen so, dass man die Leute zutextet, ne? Und da ist halt also zutextet habe ich nicht gesagt. dass ein Buch ist nicht gerade die interaktivste Art der Wissensvermittlung und das aber trotzdem natürlich auch extrem interessant ist, weil halt dann so viel anderes möglich ist in einem Buch. Ja? Also man kann halt auf eine ganz andere Ebene gehen, ganz anders ins Detail gehen, eine ganz andere, viel längere Beziehung zu den Leuten irgendwie aufbauen und so und ja, so irgendwie, ne?
Ich bin gespannt, wenn es dann im Fernsehen kommt. Schau ich mir an. Und wir werden
es ist ja auch nur, also ich habe ja eine halbe Stunde natürlich geredet mit der netten Dame und es kommen aber dann wahrscheinlich irgendwie 2 Minuten ins Fernsehen davon. Also,
ja, das ist immer so.
Ja, bleibt abzuwarten.
Hast du was gelernt beim Buchschreiben? Immer dann, wenn ich was im Buch schreibe, dann lerne ich, also jetzt nicht nur so quasi fürs Leben gelernt, ja, also man lernt, du hast gelernt, wie man Buch schreibt, ja, du hast gelernt, wie ein Verlag funktioniert. Also das meine ich jetzt nicht, sondern wenn ich ein Buch schreibe, dann bei meinem letzten Buch, da ging es um Mikroorganismen, da habe ich fast nur Sachen gelernt, die ich vorher noch nicht wusste, aber auch wenn ich was über Astronomie schreibe, stoße ich immer wieder auf ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist cool, das habe ich vorher noch nie gehört, gewusst, war mir dann nicht so klar und dann freue ich mich, dass ich es gelernt habe und schreibe es in das Buch hinein. Du hast ja, aber Galaxien sind dein Spezialgebiet als Astronomin und dein Buch handelt von Galaxien, aber es sind Dinge aufgetaucht beim Schreiben, die du vorher nicht gewusst hast?
Ich glaube, es ist jetzt nichts so ganz, ganz, ganz Neues aufgetaucht, aber es waren einige Sachen, wo ich nicht mehr ganz so up to date war, natürlich, und die sich so ein bisschen verändert haben, ne? Zum Beispiel die Geschichte mit der Milchstraße und Andromeda, das jetzt irgendwie eben durch den wahnsinnig tollen Gaia-Satelliten, ja, die Milchstraße, neu vermessen wurde und wird, ja. Und dass sie zum Beispiel wahrscheinlich genauso viel Masse hat wie die Andromeda-Galaxie, die Milchstraße. Also die Milchstraße hat quasi ihre Masse fast verdoppelt. Mhm. Und das habe ich jetzt irgendwie so im Rahmen von der Recherche dann nochmal irgendwie genauer mir angeschaut und solche Sachen. Also es haben sich Dinge so ein bisschen verschoben und dann ein bisschen präzisiert. Ja, und es sind noch sehr viele Sachen, die ich halt dann einfach nochmal nachschauen musste und die ich zwar schon irgendwie vielleicht mal irgendwo gehört habe und mich so halb dran erinnern konnte, aber die dann doch nochmal überraschend waren und wo ich mir gedacht habe, ah, stimmt, so war das. Also ich habe schon auch sehr viel irgendwie quasi wieder aufgefrischt, ja, und wieder dazugelernt. Ja.
Dann stelle ich dir vielleicht die ganzen Fragen, die mir typischerweise immer so gestellt werden, wenn ich irgendwie jemandem sage, dass ich ein neues Buch veröffentlicht habe. Ja. Die Leute wollen wissen, mal abgesehen davon, wo sie es bekommen, das haben wir schon geklärt, überall dort, wo man sinnvollerweise Bücher kaufen kann, kann man auch dein Buch kaufen. Die Leute wollen dann immer gerne wissen, wo sie ein Buch kaufen können, das von dir unterschrieben wird.
Oh, gute Frage. Auf der Frankfurter Buchmesse.
Genau, also das ist schon mal
zum Beispiel.
Genau, weil du hast ja auch zumindest noch ein paar Termine, wo du aus deinem Buch vorlesen wirst, erzählen wirst von deinem Buch. Die kommen in ihrer Gesamtheit in die Shownotes, aber ein Termin, den ich schon kenne, da ist Frankfurter Buchmesse, ist sehr, sehr gut, wenn man mit seinem Buch auf der Frankfurter Buchmesse ist. Und du bist in einer Weinbar, sehe ich.
Ja. Ganz toll. Also ich bin nicht auf der, also ich bin schon, es gehört zur Frankfurter Buchmesse. Es ist quasi so das Abendrahmenprogramm, das quasi nicht auf der Messe direkt stattfindet, sondern irgendwie in Lokalen so drumherum. Und da gibt's irgendwie Bookfest heißt genau. Das dann. Und da gibt's dieses, gibt's verschiedene Lokale und eins davon ist die East Grape Weinbar.
Am 29. Genau, Oktober, 19 bis 21 Uhr.
Genau, am 21. am Donnerstag, also schon in gut 2 Wochen. Also und jetzt überhaupt nur mehr in einer.
Ja, also da typischerweise, dein Verlag ist ein guter Verlag und das ist eine Buchmesse. Also normalerweise sollte es da die Möglichkeit geben, Bücher zu kaufen. Das heißt, wenn ihr da hingeht, müsst ihr nicht mal ein Buch mitbringen, das die Ruth unterschreibt, sondern könnt es dann wahrscheinlich direkt vor Ort dort kaufen und von ihr unterschreiben lassen und wahrscheinlich auch noch einen Wein trinken. Wirst du die Geschichte von der kosmischen Alkoholwolke erzählen?
Das würde sich natürlich anbieten in einer Weinbar.
Ja,
darauf
frage ich.
Ja, ich habe mir das noch nicht so genau überlegt. Du weißt ja, ich bin nicht so die Vorbereiterin, sondern mehr so die Last-Minute-Person. Ich habe mir noch nicht so genau überlegt, was ich da machen soll. Ich habe es jetzt gerade vorhin, auch weil ich mir nochmal angeschaut habe, gesehen, dass das 2 Stunden dauern soll.
Ja, naja, das ist.
Und ich habe mir gedacht, das ist nur so kurz. So, ich habe mir gedacht, dass sie da sicher ganz viele verschiedene Autorinnen haben werden an einem Abend. Aber es ist irgendwie anscheinend von 19 bis 21 Uhr.
Es ist normalerweise auch keiner böse, wenn du sagst, nach einer Stunde oder nach 1,5 Stunden jetzt Schluss reicht's. Und jetzt könnt ihr noch, trinken wir noch ein Bein und ihr könnt mir Fragen stellen, also da schimpft dich auch keiner aus.
Also ich werde es schon, also obwohl es natürlich dann immer gefährlich ist, live vor Publikum Fragen anzunehmen, nicht weil ich die Fragen nicht beantworten kann, das wäre mir egal, also das ist, finde ich, ist auch gut, wenn man irgendwie merkt, dass Leute, die sich auskennen, nicht alles wissen. Das ist nur normal und sollte so sein und sollte hervorgehoben werden. Ja. Aber das ist halt dann irgendwie, dass sich dann das Publikum so ein bisschen fragmentiert. Ne? Also wenn dann gibt's dann oft irgendwie so die Personen, die dann ganz, ganz detaillierte und komplizierte Fragen haben, wo dann niemand mehr folgen kann. Mhm. Und dann, ja, also da muss man halt, genau, da muss man sehr aufpassen. Aber ich möchte das schon machen, weil irgendwie, das ist ja auch bei dem Podcast hier eins der interessantesten Dinge. Also nicht, dass deine Geschichten langweilig sind, Florian, aber eins der interessantesten Dinge finde ich immer die Fragen, die ihr stellt. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Genau. Und sonst wäre ich vielleicht noch irgendwas, ich werde sicher irgendwas an die Wand projizieren, irgendwelche schönen Bilder. Und vielleicht schon auch ein bisschen was aus dem Buch vorlesen. Ja, aber dann vielleicht auch ein bisschen einfach, ja, was zeigen, irgendein lustiges Experiment machen oder so.
Einen kosmischen Cocktail mixen.
Zum Beispiel. Ja, da brauche ich schon wieder Trockeneis, oder?
Nein, es geht ja ohne Trockeneis. Also das da gibt ja andere Experimente auch. Aber ja, also da könnt ihr euch das Buch unterschreiben lassen. Es gibt ja noch andere, das letzte Mal, dass wir hier diesen Podcast machen. Es gibt ja noch andere Termine in Salzburg und auf der Buchmesse Wien. Und später im Jahr gibt es auch noch mal Termine, wo man hingehen kann und der roten Buch unter die Nase halten kann. Das wird es alles geben. Du kommst doch im Fernsehen. Wir haben ja die eine schon gesagt, die haben gestern warst du im Fernsehen. Das,
gestern war ich im Fernsehen, ja, so ist es. Ja.
Das ist das, wo wir gerade gesprochen haben, die eine Sendung. Du bist dann am 15., also übermorgen, auch nochmal im Fernsehen, um 22 Uhr in der NDR Talkshow. Große, ich war doch nie in der Talkshow, habe ich keine Buch von mir. Also das sind das
mit ganz tollen anderen Gästen auch, Leute. Also schaut euch das nicht nur wegen mir an.
Mit Reinhold Messner, mit dem Marco Rus, ein Fußballspieler, mit Caroline Kebekus und, das finde ich ja besonders schön, mit Thomas Hermanns. Und Thomas Hermanns, wir verlinken die Seite von der Talkshow, da ist das alles schon aufgeschrieben, die Gäste und warum sie da sind. Thomas Hermanns hat ein Buch geschrieben und sich in seinem jüngsten Werk dem Thema Astrologie gewidmet. Also da bin ich schon sehr
da
gespannt.
Da gibt's eine Schlacht. Ja. Also für mich ist es ja jetzt, wird es schon vorbei gewesen sein, ne?
Also ich, also die Aufzeichnung ist schon,
Wird davor aufgezeichnet, aber es wird quasi nicht geschnitten, es wird so gesendet, wie es
ist. Ja, wenn du den Herbert wieder runterhaust.
Skandal!
Ja. Na, ich bin sehr gespannt.
Ich weiß es leider jetzt noch nicht, obwohl ich es jetzt eigentlich schon wissen müsste, was passiert ist, aber ich weiß es noch nicht. Das wird wahnsinnig spannend. Ich freue mich schon sehr, es wird sehr lustig. Ja. Also mit der Gästerunde, ich glaube, das kann nur lustig werden.
Ja, wir werden sehen, was dann passiert ist, und unsere Hörerschaft wird es hoffentlich auch sehen und wird auch das Buch kaufen und dir das Buch zum Unterschreiben unter die Nase halten, wenn du dann irgendwo zu sehen bist. Also ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, und wie gesagt, wenn du dann sehr, sehr berühmt bist, hoffe ich, dass du auch in deinem Jet-Set-Leben dann als erfolgreiche Bestseller-Autorin weiterhin diesen Podcast mit mir machst. Dich nicht von ganzen Geld und schnellen Autos und jungen Männern und keine Ahnung, was dann irgendwie alles dein Leben dominiert, dich ab und zu.
Schnelle Lastenräder vielleicht eher.
Genau.
Florian, du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Leben haben, dessen kannst du dir sicher sein.
Schauen wir mal. Ja, ich will ja eigentlich nur profitieren von deinem Ruhm, ja. Also ich muss irgendwie irgendwas.
Aber wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir über diese Vereinbarung schon mal öffentlich gesprochen haben, aber wir haben ja schon.
Ach die, okay, ja, erzähl. Ja, bitte, ja, erzähl. Ja.
Wir haben das, glaube ich, nicht schriftlich vereinbart. Naja, aber das eine Vereinbarung ist trotzdem eine Vereinbarung. Wir haben ja schon, vor mittlerweile muss sicher schon 20 Jahre her sein, oder? Ja. Haben wir ja vereinbart. Also da war noch niemand von uns berühmt. Auch nicht annähernd, haben wir vereinbart, dass wenn einer mal berühmt und reich ist, dann muss er oder sie den oder die anderen anstellen als Baguette-Träger. Und das kommt euch jetzt vielleicht komisch
vor.
Ich
weiß auch gar nicht mehr warum. Das war eine Kolumne im Falter, wo das vorkam. Ja, ich weiß nicht mehr, die Details kenne ich nicht mehr.
Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber es ging irgendwie darum in einer Kolumne vom Klaus Nüchtern im Falter, dass er irgendwas über Baguette-Träger gesagt hat, und wir fanden das eine wahnsinnig gute Idee, dass wir das als unseren Beruf, unseren Protégé-Beruf quasi ausgewählt haben. Das heißt, es hat immer die Person, die dann quasi reich und berühmt ist, bekommt von dem anderen immer ein frisches, krosses Baguette hinterhergetragen, das dann jederzeit zum Verzehr bereit steht.
Na, dann schauen wir mal, wer als erstes. Also tatsächlich findet man, ich vermute nicht, dass Klaus Nüchtern zuhört, aber ich habe mal gegoogelt, also man findet zu dem Stichwort Baguette-Träger nichts. Vielleicht hört das jemand aus der Falter-Redaktion zu, das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich.
Wenn ihr euch noch erinnern könnt, bitte.
Findet das mal raus, ja.
Erleuchtet unsere fragwürdige Vereinbarung mit Wissen.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf das Buch und dass ich von deinem kommenden Ruhm profitieren kann. Also möchtest du noch über das Buch was sagen, was du im Fernsehen nicht sagen konntest oder sonst was den Leuten sagen, warum sie es kaufen sollen, oder sonstige Aufrufe an die Hörerschaft?
Boah, hey, also ich weiß dass ihr die Allerbesten seid und das natürlich wie Wahnsinnige sofort wie die warmen Semmeln wegkaufen werdet. Drum brauche ich ja gar nicht mehr aufrufen. Nein, es ist es war mir eine Ehre, es zu schreiben, und ich hoffe, es ist euch, die es da lesen mögen, ein Genuss, es zu lesen.
Das ist doch ein schöner Aufruf. Dann kommen wir zu den Fragen. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht, die mit Galaxien zu tun haben.
Sehr schön.
Und zwar fragt uns zuerst Karl Christian. Der wollte wissen, da geht es um dunkle Materie, die kommt in deinem Buch ja auch vor.
Ja.
was passiert eigentlich, wenn man mit einem Raumschiff an dunkle Materie gerät? Sie ist ja unsichtbar, aber immer noch Materie, also irgendwie substanziell prallt man einfach unvermutet dagegen, so wie wenn man gegen ein richtiges Objekt aus normaler Materie knallt.
Ja, sehr gute Frage. Die einfache Antwort, nein, eben nicht. Ja. Das ist ja genau das, was diese dunkle Materie so mysteriös und seltsam macht. Ja. Sie sollte eigentlich irgendwie seltsame Materie heißen, obwohl dann Strange gibt's ja schon als Quarks, also das ist schon besetzt. Naja, sie sollte auf jeden Fall eigentlich einen anderen Namen haben.
Absurde Materie.
Genau, absurde Materie ist es. Ja. Es ist extrem absurde Materie, weil sie ganz und gar nicht elektromagnetisch wechselwirkt, ja. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und manche von euch verdrehen jetzt vielleicht die Augen und sagen, oh, schon wieder dunkle Materie. Aber es ist einfach der Großteil des Universums besteht aus einem Material, das nicht nur dunkel ist, sondern unsichtbar und nicht greifbar, nicht auf irgendeine Art und Weise elektromagnetisch nachweisbar ist, ja. Das heißt, angreifen, also Berührung ist ja auch eine elektromagnetische Wechselwirkung, ja.
Ja, das ist die, neben der absurden Tatsache, die du gerade genannt hast, das ist ja auch eine absurde Tatsache, die einem auch nicht so oft bewusst ist und die auch nicht oft genug erwähnt werden kann. Also wenn ich irgendwas angreife und etwas fühle, ja, also ich fühle hier den harten Tisch neben mir. Das ist eine elektromagnetische Wechselwirkung, die ich hier fühle. Das sind elektromagnetische Felder, die wechselwirken, die mir das Gefühl geben, dass da ein Widerstand ist, dass da was Massives ist.
Ja.
Und wenn ein Objekt, also wenn Materie nicht elektromagnetisch wechselwirkt, dann spüre ich die nicht, dann habe ich kein Gefühl, dann kann ich auch nicht dagegen prallen.
Genau, es ist, ich meine, wieder mal die Neutrinos müssen wieder mal herhalten als Vergleich. Also Neutrinos sind ja nicht ein Bestandteil der dunklen Materie, weil sie zu warm sind, also weil sie sich zu schnell bewegen eigentlich. Ja.
Also sie sind schon dunkle Materie, aber sie reichen nicht aus, um alles zu erklären, weil ein Teil der dunklen Materie halt auch kalt sein muss.
Und genau, Neutrinos sind's nicht. Ein Großteil muss kalt sein, aber die Neutrinos wären eigentlich schon so ein der dunklen Materie sehr ähnliches Teilchen, weil sie ja auch fast nicht oder so gut wie nicht mit der Materie wechselwirken.
Ja.
Elektromagnetisch. Ne? Also die rauschen durch uns durch, ja, jede Sekunde. Du weißt wahrscheinlich die Zahl auswendig, wie viele Milliarden
sehr, sehr hohe
oder
Zahl.
Kann man Billionen.
Irgendeine Zahl nehmen.
Keine Ahnung. Es ist vollkommen egal, welche Zahl man nimmt. Sie ist einfach unfassbar groß, ja. Diese unfassbar große Anzahl an Neutrinos rauscht jede Sekunde irgendwie durch unsere Körper durch und wir merken genau gar nichts davon. Und genauso ist es mit der dunklen Materie, ja. Also, da könnte ein riesen Klotz dunkle Materie direkt vor deinem Gesicht hängen, ja. Und du könntest da durchwacheln mit deinen Händen, wie viel du wolltest, und das würde sich genau gar nichts tun. Ja, das Einzige, was man von diesem Klotz dunkler Materie, also es wäre auch kein Klotz,
wollte ich grad sagen,
die ballt sich auch nicht zusammen, ja, also das sich zusammenballen und sich zu einem Objekt zusammenfügen, ist auch ein elektromagnetisches Phänomen, ja. Also es ist, die ganze Chemie, ja, gibt's nicht. Das Zeug hat keine Chemie quasi.
Es sei denn, sie wechselt, wirkt über welche Kräfte, die wir noch nicht kennen.
Ja, genau. Unbekannte Chemie. Also es ist einfach, es ist ein Material, das eigentlich nichts tut von all den Dingen, die wir von normalem Material, von normaler Materie kennen, abgesehen von der Gravitation, ja, von der Anziehungskraft. Das heißt, dieses Wölkchen, das da vor dir herumschwebt, ja, würde dich ganz, ganz, ganz leicht anziehen, aber halt natürlich auch nur minimal, ja, weil es nicht viel wäre. Aber das wäre das Einzige, was man von dieser dunklen Materie merken würde, eine Anziehungskraft, ja.
Genau, also man kann nicht im Raumschiff dagegen fahren, da muss man sich keine Sorgen machen. Dann haben wir noch eine Frage bekommen zu Galaxien, zwei Fragen zu Galaxien, die ein bisschen verwandt sind. Zuerst fragt Michael, ist eine Galaxie vorstellbar, in der alle Sonnen erloschen sind, oder gibt es Gründe, warum das nicht passieren kann?
Ja, Michael, du musst mein Buch lesen. Ja, das ist das letzte Kapitel, genau. Genau, da machen wir ein bisschen so einen, also wir, ja, ich, ja, wie auch immer, wir, ja, ihr seid ja dabei, einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Und jetzt können wir uns das noch nicht vorstellen. Also jetzt gibt es das noch nicht. Es gibt im Universum zu seiner aktuellen Lebzeit noch keine Galaxie, in der alle Sonnen erloschen sind, natürlich, weil die Sterne einfach so wahnsinnig lang leben, ja. Und die meisten Sterne sind ja ganz, ganz klein. Das sind diese roten Zwerge. Das ist der häufigste Sterntyp. Die haben zwar nur wenig Masse, aber sind sehr, sehr, sehr zahlreich. Und die leben eine unfassbar lange Zeit, ja. Also die leben nicht so wie die Sonne ungefähr 10 Milliarden Jahre, sondern ein paar hunderte Milliarden und vielleicht sogar ein paar Billionen Jahre irgendwie. Man weiß das noch nicht so genau, wie lange die tatsächlich leben. Ein paar hundert Milliarden sind es wahrscheinlich, ne? Und dann, die explodieren dann auch nicht am Ende ihres Lebens. Also die sind irgendwie, die hören dann halt irgendwann einfach auf zum Leuchten. Und es dauert aber noch sehr lange. Ja? Und es wird dann im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass in ferner, ferner, ferner Zukunft die Galaxien, also wirklich ferner Zukunft, die Galaxien tatsächlich statt aus Sternen aus schwarzen Löchern bestehen. Ja? Also diese kleinen Sterne, die werden nicht zu schwarzen Löchern, ne? Das war jetzt der schlechte Übergang.
Die werden schwarze Zwerge.
Genau, die werden zu schwarzen Zwergen. Die kühlen einfach aus. Es gibt auch jetzt im Universum noch keine schwarzen Zwerge. Ja? Es gibt noch keine kleinen, ausgekühlten Sterne. Das ist noch nicht genug Zeit vergangen. Aber es wird irgendwann mal so sein und es werden dann diese kleinen Sterne werden dann auch irgendwann miteinander verschmelzen oder werden sogar irgendwie auseinanderfallen im Sinne von die Materie selbst, ne, fällt irgendwann auseinander, Protonen, das weiß man auch noch nicht, ob das passiert, aber es ist eine wahrscheinliche Option, dass sogar Protonen nach einer gewissen Zeit zerfallen. 10 hoch 30 Jahre ungefähr sind das, ne? Aber also man muss sich keine Sorgen machen. Aber irgendwann wird es dann wirklich so sein, dass Galaxien nur mehr aus schwarzen Löchern bestehen, mit dem riesigen, supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum natürlich, das jetzt auch schon da ist, ne? Und viele Millionen, Milliarden schwarzer Löcher von stellarer Größe, ja, die dieses zentrale schwarze Loch auch umkreisen, ja, wie in einer heutigen Galaxie es die Sterne tun, ja. Also es wird ähnlich, kann man sich ähnlich vorstellen, nur dass es halt alles nur mehr schwarze Löcher sind, ja. Weil der Rest der Materie sich aufgelöst hat oder in den schwarzen Löchern schon auch drinnen ist, ne? Je nachdem.
Also auch da wird's dunkel.
Rosige Zukunft, ja.
So, dann haben wir noch eine Frage von Christian, der hat uns gleich drei oder vier Fragen, waren es, glaube ich, geschickt und dann noch jeweils mit Unterpunkten. Also Tipp, also wir können eh nie alle Fragen beantworten, aber wenn ihr uns eine ganze Liste an Fragen noch zu unterschiedlichen Themen schickt, dann ist es meistens schwierig, die alle zu beantworten und dann neigt, wenn man so in Zeitnot ist und Fragen sich raussucht, neigt man dazu, vielleicht eine Frage zu nehmen, wo nur eine Frage dabei steht oder sucht sich eine Frage aus der Liste raus. Also was ich sagen will, wenn ihr uns Fragen schickt, schickt sie uns einzeln, die Fragen, dann stehen die Chancen besser, dass sie in der Sendung landen, weil dann verstehe ich sie besser oder wenn man sie aus der Liste raussuchen, als wenn ich erst die ganze Liste suchen muss. Ja, aber jedenfalls bei Christian habe ich mir eine Frage aus der Liste rausgesucht. Er wollte wissen, gehören alle Sterne zu Galaxien oder gibt es auch freie oder einsame Sterne?
Es gibt auch freie und einsame Sterne, ja, aber sehr wenig.
Wollen die allein sein, ja? Das muss ja nicht immer nur, weil die nicht Single ist, muss man nicht einsam sein, ja?
Ja, ich glaube, es ist eher so, dass die, also leider, also wie sie sich dabei fühlen, weiß ich natürlich nicht, wahrscheinlich fühlen sie sich natürlich gar nicht, aber es ist eher so, dass die alle mal zu einer Galaxie dazugehört haben, also Sterne, dass sich irgendwo mitten im Weltraum alleine ein Stern bildet, ist quasi ausgeschlossen, ja. Also das passiert nicht. Sterne bilden sich gemeinsam in riesigen Wasserstoffgaswolken und diese riesigen Wasserstoffgaswolken sind entweder schon in Galaxien oder wenn sich dann in so einer riesigen Wolke Tausende, Hunderttausende, Millionen von Sterne bilden aus dieser Wolke, dann ist das auch schon eine kleine Galaxie, ja. Also es ist irgendwie, sich gerade erst entstandene Sterne ohne Galaxie drumherum zu denken, ist eigentlich nicht möglich. Das passiert so nicht. Aber bei den Kollisionen von Galaxien, die sehr oft stattfinden. Ja, so entstehen Galaxien, so bilden sich Galaxien, so verändern sich Galaxien durch Interaktion miteinander. Und bei diesen Verschmelzungen, bei den Zusammenstößen, da werden Sterne aus ihren Galaxien rausgeworfen, rausgeschleudert. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die anderen sagen, hey, du, raus.
Und die High-Velocity-Stars heißen die, die so schnell sind, dass sie die Fluchtgeschwindigkeit ihrer Galaxie oder der Milchstraße von anderen, wissen wir noch nicht, weil die so weit weg sind. Aber in der Milchstraße haben wir schon einen ganzen Schwung dieser High-Velocity-Stars beobachtet. Und die waren, bevor man das wirklich eindeutig nachweisen konnte, dass im Zentrum der Milchstraße ein riesiges schwarzes Loch sitzt, war die Entdeckung dieser High-Velocity-Stars tatsächlich eines der Indizien, die uns gesagt haben, dass da ein schwarzes Loch sein muss, weil du brauchst ja irgendwas, was dir diesen Stern auf diese Geschwindigkeit beschleunigt. Das passiert ja nicht so. Und einer der wenigen Mechanismen, der sowas leisten kann, war eben, Stern fliegt nah am schwarzen Loch vorbei oder Doppelstern fliegt nah am schwarzen Loch vorbei. Einer fällt ins schwarze Loch und der andere, so wie der Hammerwerfer, der den Hammer loslässt, wird mit enormer Geschwindigkeit weggeschleudert und ist dann eben schnell genug, um die Milchstraße zu verlassen. Also das war eines der Indizien, die uns gesagt haben, dass da im Zentrum der Milchstraße was sehr Massives rumsitzen muss.
Sternenhammer.
Genau.
Ja. Ja, und was passiert noch, hinzuzufügen, oft passiert das halt auch den kleinen Galaxien, ne? Also das passiert auch um die Milchstraße herum, dass kleine Galaxien, die Nachbarn von der Milchstraße sind, die da um die Milchstraße herum schweben, weil sie noch übrig sind von ganz früher meistens, dass die von der Milchstraße oder von den Gravitationskräften, unterschiedlichen Gravitationskräften, ja, Gezeitenkräfte sind das auch wieder, dass die auseinandergerissen werden. Und die werden so richtig, wo du vorhin gesagt hast, der galaktische, nicht Kapitalismus, sondern Kannibalismus, ja. dass die werden von der Milchstraße zerfleischt, ja, tatsächlich. Ja, die Milchstraße packt die an einem Ende und schleudert sie quasi um sich herum. Durch die Schwerkraftwirkung oder Gezeitenkraftwirkung werden die dann auseinandergerissen und bilden so eine Art Schweif, ja, so ein Strom, so ein Sternstrom nennt man das auch, der sich dann so um die Milchstraße herumzieht und sogar viele Male teilweise, ja, um die Milchstraße herum wickelt. Und das sind dann auch eigentlich ja freie Sterne in dem Sinn, dass sie jetzt nicht oder noch nicht zur Milchstraße dazugehören und nicht mehr sich in dieser Zwerggalaxie befinden, ja, weil sie da quasi rausgezogen wurden. Ja. Und die werden irgendwann dann mal dann quasi zur Milchstraße, zum Halo, also zu diesem riesigen runden Ding, das um die Milchstraße herum ist, ja, werden sie dann mal dazugehören. Aber genau, sind quasi noch frei. Könnte man so sagen.
Also es gibt einsame Sterne und es gibt Sterne außerhalb der Galaxie, aber die sind nicht dort entstanden, sondern kamen aus einer Galaxie. Mhm. Und dann eine letzte Frage von Maureen oder Maureen, weiß nicht, wie man es genau ausspricht.
Maureen,
ja, ich hoffe, sie weiß, wer gemeint
hat
ist.
Hat sie Doppel-E?
Nein, nur eins.
Ah, okay.
Ja, auf jeden Fall fragt sie, was denkt ihr, könnte das nächste große Ding in der Astronomie werden? Kennt ihr Projekte, die, wenn sie erfolgreich sind, ähnlich spannende Ergebnisse erzielen würden, wie zum Beispiel die Detektion von Gravitationswellen oder die Deep-Field-Aufnahmen? Also das nächste große Ding in der Astronomie wird natürlich dein Buch, aber gibt es darüber hinaus noch Projekte, die ähnlich dramatische Ergebnisse erzielen würden, wie Gravitationswellennachweis oder das Hubble-Deep-Field oder sowas in der Art? Fällt dir da spontan was ein?
Naja, James Webb natürlich.
Ja, haben wir letzte Folge gehabt, wird Ende Dezember starten.
Also und das ELT,
das heißt nur noch E.
Extremely, heißt nicht mehr ELT. Nein,
sie haben das
eine E.
Das heißt, das European haben sie weggetan. Es ist nur noch das Extremely Large Teleskop, weil es ist irgendwie, steht in Chile und zur ESO gehören auch welche, die nicht in Europa sind, dann haben sie das europäisch mal weggetan.
Ja, na sehr gut, ja. Genau, und das, also ich würde einfach sagen, die nächste große Generation an Teleskopen, die im nächsten Jahrzehnt auf uns zukommt.
Ja, also ja,
wird sich einiges tun.
Ja, also James Webb startet dieses Jahr noch und das ELT, das ist Extremely Large Teleskop mit 40 Meter Spiegeldurchmesser in Chile, das wird, glaube ich, auch noch dieses Jahrzehnt fertig. Klar, das sind wirklich, es sind große Dinger im wahrsten Sinne des Wortes. Und da wird auch ähnlich viel rauskommen, wie bei den Deepfield-Aufnahmen. Ich habe mir gerade überlegt, ob man doch so was Konkreteres findet. Also so ein Experiment oder irgendwie so wie halt hier LIGO-Nachweis von Gravitationswellen, wo man sagt, das ist genau dazu da, um Gravitationswellen nachzuweisen. Und jetzt warten wir drauf, dass sie es nachweisen. Also ob es da noch irgendwie sowas gibt. Irgendwie so eine Mission zu einem Planeten oder irgendwie ein anderes Experiment. Aber fällt mir jetzt spontan, wird mir jetzt nichts einfallen, so ein Einzelding.
Naja, nichts, was so groß ist. Ich meine, etwas, was so groß ist wie diese Gravitationswellenentdeckung beziehungsweise Nachweis, ne? Das ist schwer zu finden. Ja? Also das ist etwas, weil es halt einfach so ein komplett neues Ding ist oder eine komplett neue Art und Weise, das Universum zu erforschen. Etwas zum ersten Mal nicht mehr Licht. Ne? Mhm. Das ist schon riesig. Und das ist halt, ja, also dass da ein Ding so einen neuen Zuwachs, so einen Sprung an Wissen in sich birgt, ist.
Ja, vielleicht schlägt endlich mal eins von diesen ganzen Experimenten an, dass diese hypothetischen dunkle Materienteilchen.
Ja, das wäre natürlich der Hammer.
Das wäre
ja
ein sehr, sehr großes Ding, aber da weiß ich jetzt.
Ich glaube auch nicht, dass das so sein wird. Also ich glaube, dass die dunkle Materie, dass es wie so oft einfach so sein wird, dass es nicht jetzt das eine Ding ist. Das ist es und das erklärt plötzlich alles, sondern dass es irgendwie eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen irgendwie sein wird.
Und vielleicht wundert sich jetzt die Hörerschaft. Ich weiß nicht, ob die Hörerschaft sich wundert oder nicht, denn wie gesagt, wir zeichnen am Montag, dem 4. Oktober auf und die Folge erscheint aber erst eine Woche später. Liegt daran, dass ich jetzt in ganzen Schwung Termine habe und eigentlich irgendwie eineinhalb Wochen lang überhaupt nicht mehr an den Computer komme. Das heißt, morgen, also aus meiner Sicht und aus deiner Sicht, morgen am 5. Oktober werden die Nobelpreise für Physik verliehen. Und vielleicht haben die ja wieder hier irgendeine coole Sache gewürdigt, die uns allen nicht bewusst war, wie cool sie ist. Und alle wundern sich, warum reden die da nicht drüber? Wir reden nicht drüber, weil wir keine Ahnung haben, wer den Physiknobelpreis bekommt. Meine Vorhersagen sind auch nicht sonderlich sinnvoll mehr. Ich habe über 10 Jahre lang vorhergesagt, dass doch gefälligst mal Michel Mayor und Didier Queloz den Nobelpreis für Physik kriegen sollen für die Entdeckung des ersten Exoplaneten. Bin ich jedes Jahr gesagt passiert. Und 2019 hatte ich dann recht. Ich glaube, keiner war mehr überrascht als ich oder die beiden waren vielleicht auch noch überrascht. Aber ich war auf jeden Fall extrem überrascht, dass meine Vorhersage endlich mal gestimmt hat, nachdem ich sie 10 Jahre gemacht habe. Noch mehr überrascht war ich, dass im Jahr darauf, 2020, schon wieder die Astronomie einen Preis bekommen hat, nämlich die Leute, die herausgefunden haben, dass im Zentrum der Milchstraße ein schwarzes Loch sitzt. Und es wird, natürlich gibt es eigentlich, wäre doch das erste Bild eines schwarzen Lochs, das Event Horizon Teleskop und das Bild von M87 im schwarzen Loch. Das wäre ja auch absolut nobelpreiswürdige Forschung, aber kann man es beim besten Willen nicht vorstellen, dass dreimal hintereinander Astronomie ausgezeichnet wird.
Na, das glaube ich auch nicht.
Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da jetzt gerade so am Markt im Rennen ist in der Physik. Irgend so ein Zeug mit Materialwissenschaft oder Tieftemperaturphysik oder irgend so ein Quantenzeug, das keiner versteht. Das ist mein Tipp. Da liegt man nie falsch.
Darüber reden wir nicht. Quantenscheiß.
Eigentlich Quantenscheiß, habe ich gesagt. Aber das ist immer da, wo die, da gab es eine coole Diskussion, also wie damals die Gravitationswellenleute ihren Nachweis gemacht haben. Das ist ja im Februar veröffentlicht worden und das war zu knapp, als dass sie im September oder Oktober darauf noch den Nobelpreis kriegen hätten können. Das heißt, also es war nicht ganz klar, ob es zu knapp war. Da haben halt alle schon im Prinzip die fertigen Gravitationswellen kriegen Nobelpreisartikel in der Schublade gehabt. Und dann hat es wirklich irgendwas mit Quanten, das keiner verstanden hat, bekommen. So Quantentopologie und so Zeugs. Also das war. Und sowas wird es wieder kriegen wahrscheinlich. Also irgendwas, so dieser kompliziertes Quantenzeug. Das ist immer ein heißer Tipp für die Nobelpreise. Aber man weiß nicht, ab und zu ist
es auch sehr verständlich. Ja, wir sind schon gespannt. Ja. Morgen wissen wir es auch. Ihr wisst es schon.
Ja. Also ab und zu ist das Nobelpreiskomitee auch sehr, sehr klar und direkt. Also ich habe halt Medizin-Nobelpreis haben zwei Typen bekommen, die herausgefunden haben, wie wir Temperatur wahrnehmen. Das versteht man, wenn man das jetzt erklärt. Ich meine, die Forschung an sich war natürlich sehr komplex, aber man versteht, warum es geforscht wurde, man versteht, was die geforscht haben und warum es relevant ist, dass sie es erforscht haben. Weil es sinnvoll ist, herauszufinden, wie wir Temperatur wahrnehmen.
Aber nur die Astronomie weiß, was Temperatur eigentlich ist.
Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Astronomie drankommt. Wir haben jetzt so viel, die Astronomie ist ja auch erst, ursprünglich die ist ja eigentlich gar nicht als Nobelpreiswürdig erachtet worden. Es war ja immer nur Physik. Es hat ewig gedauert, bis mal auch Leute aus der Astronomie den Physiknobelpreis bekommen haben. Heutzutage ist es halbwegs akzeptiert, dass der Physikpreis auch an die Astronomie gehen kann, aber das war lange, lange Zeit nicht so. Haben ja auch wirklich so Leute wie Hubble, Hoyle, haben nie einen Physiknobelpreis bekommen, obwohl die absolut nobelpreiswürdige Arbeit gemacht haben.
Cool. Das galt lange Zeit als bisschen so die Die wilde Physik, ja, nicht so die ernsthafte Physik.
Das glaube ich gar nicht, sondern einfach
wenig belegte und sehr, sehr, sehr spekulative.
Glaube ich gar nicht. Es ist einfach so, dass halt du kriegst auch keinen Nobelpreis für Geophysik oder so. Das ist halt einfach, das ist der Nobelpreis für Physik und so definiert
das. Da sind sie sehr konservativ und engstirnig oder waren sehr konservativ und engstirnig in ihrer Themenauswahl irgendwie.
Wir werden ihn nicht kriegen, aber damit können wir leben. Und schauen wir mal, was dann, vielleicht reden wir in der nächsten Folge drüber, über den Physiknobelpreis, wenn er denn was anderes sein sollte, als was Kompliziertes mit Quanten. Ja, das waren die Fragen, die wir haben, und jetzt kommt.
Ich bin schon sehr gespannt, was es Neues von der Sternwarte gibt, weil das Semester hat ja begonnen.
Genau, oder? Das Semester hat wieder aus unserer Sicht der Aufzeichnung heute begonnen, aus eurer Sicht hat letzte Woche begonnen. Das heißt, es finden tatsächlich wieder Lehrveranstaltungen statt, und Evi war auf der Sternwarte und hat tatsächlich Neues zu berichten vom neuen Semester vom Studium, und das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues aus der Sternwarte, und tatsächlich gibt's Neues von der Sternwarte, denn das neue Semester hat jetzt gerade angefangen, heute hat es angefangen an der Uni Wien, und mir gegenüber sitzt Evi, und die kommt jetzt direkt live aus der Uni von ihrer ersten Vorlesung des Semesters. Hallo.
Ja, hallo, ja, endlich.
Wie war's auf der Uni?
Ich war ja diesmal wieder mal nur virtuell dabei. Also die Uni ist bemüht, alles in Präsenz zu halten. Aber das große Stichwort ist Hybridlehre. Das heißt, man kann bzw. man muss zum Teil online dabei sein. In dem Fall jetzt auch deshalb, weil der Hörsaal zu klein ist für alle Teilnehmer, und deswegen sind wir gesplittert gibt's eine Anwesenheitsliste, wo man sich vorab eintragen kann, wenn man live dabei sein möchte, also vor Ort. Und der Rest muss quasi dann online dabei sein.
Wird das ausgelost oder?
Nein, es gibt eine Anmeldeliste, die halt online ist. Ja, wenn die halt voll ist, ist es voll. Ja. Also es ist so ein bisschen fast Come, Fast Surf.
Okay, also ist das allgemein so auf der Uni, oder hängt das vom Studium ab? Oder ich weiß nicht, wie weit du von anderen Vorlesungen Bescheid weißt, ob es auch so ist?
Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sie es bei den Einführungsvorlesungen gemacht haben. Könnte ich aber mal spionieren gehen und mich erkundigen.
Aber was hast du denn gehört?
Ich war bei der Informatikvorlesung.
Okay, und Informatik im Sinne von?
Informatik.
Ja, aber hast du jetzt allgemein gelernt, wie man Computer ein- und ausschaltet oder was ein Computer ist? Oder?
Ja, man beginnt dann natürlich beim geschichtlichen Abriss. Das heißt, die ersten Computer, die da entworfen wurden, und bis zur Entwicklung von jetzt in Betriebssystemen hauptsächlich jetzt.
Ach, tatsächlich? Ich dachte, das wäre wirklich so eine Programmierlernvorlesung.
Das macht man in der Übung. Also es ist jetzt so, es gibt die Vorlesung und es gibt eine Übung dazu, und in der Vorlesung wird quasi jetzt so ein bisschen theoretisch das alles mal abgehandelt, dass man dann mal weiß, was es gibt, dass man, glaube ich, auch Begrifflichkeiten einfach mal gehört hat. Und dann in der Übung, die habe ich dann am Freitag, da geht es dann richtig zur Sache.
Also das ist tatsächlich, das war mir nicht bewusst. Also das ist wirklich eine Informatik-Vorlesung, wo du lernst, wie Informatik funktioniert und was Informatik ist.
Genau.
Und das fängt mit Geschichte an.
Genau, ja.
Wie weit ging es jetzt zurück? Das interessiert mich jetzt. Was war denn das allererste, was er erzählt hat? Oder sie? Ich wollte schon wissen. Also.
Was da war. Das waren die allerersten, waren diese Zähllochkarten von der amerikanischen Volkszählung.
Ui, da geht's aber noch weiter zurück. Nein, ich habe mal in der Schule ein Referat gehalten über die Entwicklung des Computers, und da habe ich, glaube ich, mit irgendwelchen Logarithmenstäben aus dem 16. Jahrhundert oder sowas angefangen.
Nein, so weit sind wir nicht. Wir hatten zwar am Anfang technische Probleme und ich habe fast nichts gehört, aber das hätte ich mitbekommen.
Ja, dann gab es ja hier Blaise Pascal und Leibniz-Rechenmaschine und Ada Lovelace und die ganzen, aber da gibt's viel, viel, viel zu erzählen. Merkt es gleich mal an beim nächsten Mal, sagt, da fehlt noch ganz viel Geschichte hinten dran.
Ich werde es gleich schreiben.
Nein, aber ich bin ja gespannt, da musst du vielleicht in den kommenden Folgen ein bisschen regelmäßiger darüber berichten, weil ich habe tatsächlich Programmieren gelernt und weiß, wie Computer funktionieren, aber Informatik an sich habe ich jetzt so nicht gelernt. Das ist ja tatsächlich.
Das Programmieren hast du an der Uni selbst gelernt oder ist es dir beigebracht worden? Also wie ist das bei dir abgelaufen?
Nein, Kurse gab es nicht. Also vielleicht gab es sie schon, aber die waren nicht verpflichtend. Also ich habe als Kind einen Commodore 64 gehabt und habe mir da selbst Basic-Programmieren beigebracht, und dann auf der Uni, wo man dann ernsthaft programmierst, da gab es einfach Kurse, da hast du in den Übungen Computerprogramme schreiben müssen. Aber es du hast halt dann programmieren können müssen.
Okay, aber es ist quasi vorausgesetzt worden, dass du das schon kannst und weißt. Und
genau.
Und okay. Also ähnlich ist das mit LaTeX bei uns. Also ja. Da, es wird auch nicht wirklich irgendwo gelehrt und da gibt es nur von Studenten so eine Initiative, wo das einem beigebracht wird am Anfang, aber da wird das auch irgendwie vorausgesetzt, also dass man das dann irgendwie schon seine Sachen dann abliefert.
Ja, das Tech habe ich auch mir selbst beigebracht und ja, ich bin mir heutzutage nicht mehr sicher, ob es nicht besser geht. Also für die, die es nicht wissen, Tech oder LaTeX ist ein Schriftsatzsystem, sehr komplex, wo man im Prinzip bis auf Buchstaben, Zeichenebene hinunter sagen kann, wie die dargestellt werden sollen, ist so Standard in Naturwissenschaften. Immer wenn man irgendwo ein Paper veröffentlicht, ein Buch schreibt oder was auch immer, muss das immer in LaTeX gesetzt werden und das muss man beherrschen. Man kriegt es, zumindest du nicht und ich nicht beigebracht offiziell, man kann sich selbst beibringen. Aber ja, mittlerweile finde ich LaTeX gar nicht mehr so schön. Also es funktioniert vermutlich immer noch hervorragend, wenn es um Formeln und so Zeug geht, aber ich bin darauf gekommen, dass man mit anderen Sachen vermutlich sehr viel schönere Texte hinbekommt. Also LaTeX schaut immer so ein bisschen billig aus, finde ich, wenn man es im Tech gesetzt ist.
Ich finde es halt praktisch immer, wenn du sagst, wenn man irgendwelche Formeln oder Gleichungen oder so hat, dann ist es schon ein sehr großer Vorteil.
Natürlich, ja.
Und ich finde, wenn man es mal überrissen hat und gelernt hat und weiß, damit umzugehen, dann finde ich es eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, was ich eigentlich
sage. Aber vielleicht fehlen mir die Vergleichs.
Nein, ja, es stimmt schon. Also LaTeX ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Aber vielleicht liegt es auch an der Art von Büchern, die ich lese. Also die Bücher, die in Tech gesetzt sind, sind dann meistens von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschrieben und dann auch in Verlagen veröffentlicht, die sich jetzt nicht sonderlich drum kümmern, sondern die das 1:1 übernehmen und dann fehlt halt das Lektorat und dann ist es meistens ziemlich öde Lektüre. Vielleicht ist es einfach das, warum ich Tech mittlerweile nicht mehr so gern mag.
Liegt aber Inhalt.
Ja, ja. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ja, also wo hat das halt irgendwie bei uns, ist ja nicht beigebracht worden, das Programmieren nicht und man hat sich selbst beigebracht und Informatik an sich auch nicht. Ja, also ich habe keine Vorlesung, außer den eine Schuljahr, wo ich mal Informatik gehabt habe. Ja. Aber so Informatik als Wissenschaft habe ich nie gelernt und das fände ich eigentlich ziemlich interessant, weil man hat ja immer so die Vorstellung, wenn jemand Informatik studiert, das sind dann die, die dann immer zu Hause den Drucker installieren müssen oder solche Sachen, aber das hat ja mit dem überhaupt nichts zu tun.
Ja, also ich bin schon sehr gespannt, ja, was da jetzt kommt. Ich finde auch, dass das ein bisschen vernachlässigt wird eigentlich. Also die Schulzeit ist jetzt schon sehr lange her, aber da gab es auch diesen Informatikkurs, den wir damals hatten. Das war eher so ein, ich glaube, eher eine Liebelei von einem Professor, der irgendwie gemeint hat, er bringt uns das jetzt bei. Aber
es ist ja halt vor allem Praxis, was man meistens kennt, also man wird programmieren lernen oder halt wissen, Computer bauen oder so ein Zeug. Aber wenn man das in die Tiefe geht, dann ist ja Informatik sehr, sehr fundamental. Da geht es ja darum, wie Information funktioniert und diese ganzen Sachen von Alan Turing und Halteprobleme und wie baut man etwas, was quasi denken kann, also diese Turing-Maschinen, die ja so verallgemeinerte Denkmaschinen sind, auf die man jeden Computer quasi zurückbasteln kann oder jeden Computer kann man mit einer Turing-Maschine simulieren und irgendwie dieses N- und NP-Problem, also da steckt wahnsinnig viel fundamentales Zeug drin und wäre cool, wenn du das irgendwie in der Vorlesung hast alles, weil dann kannst du davon erzählen, dann kriege ich das auch mal endlich mal mit.
Ja, ich werde berichten. Ich bin schon sehr neugierig, weil es für mich alles ein bisschen abstrakt ist. Muss ich zugeben. Also es ist schon so ein bisschen vielleicht eine andere Denke oder sowas, in eine andere Logik, in die man da erst reinwachsen muss. Ja. Also ich bin da ein weißes Blatt, muss ich jetzt auch mal vorneweg sagen, dass ich da noch sehr unerfahren bin und ja.
Ja, Informatik ist abstrakt. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, weil es halt im Fundament extrem abstrakte Mathematik ist, was da in der Informatik eine Rolle spielt. Aber es hängt halt ganz viel drauf. Also da ganze künstliche Intelligenz und das ganze Zeug und Algorithmen und was da alles hier so gerade an modernen Buzzwords durch die Gegend schwirrt, ist alles Informatik. Also fand ich jetzt cool. Ich dachte, du machst wirklich noch einen Python-Programmierkurs.
Nein, gar nicht. Also es wäre noch, es ist eigentlich so ein Rundumriss über alles. Also es wäre noch andere Programmiersprachen anreißen, was ich jetzt gesehen habe, so vom Semesterprogramm. Und ja, also es scheint recht umfassend zu sein.
Ich und vermutlich auch die Hörerschaft, wir sind gespannt, was du dann in den nächsten Folgen zu berichten hast. Und irgendwann am Ende des Semesters, wenn du dann programmieren kannst, dann kannst du auch in die Königsdisziplin der wissenschaftlichen Programmierung einsteigen, beherrschen dann, nämlich Computerprogramme schreiben, die dir irgendwelche Sachen machen und das Ergebnis gleich in Tech formatieren, dass du gleich den Output fertig hast. Also du schreibst dann Computerprogramme, die dir Tech-Skripte aufschreiben.
Ui.
Ja, das habe ich damals gemacht, vermutlich nur, um mir Arbeit zu ersparen. Aber man kann das machen. Das wird spannend. Und das ist extrem fies zu formatieren, weil du die ganzen Sonderzeichen in Tech dann irgendwie extra darstellen musst. Also, ach Gott, mach das nicht, das ist grauenhaft, das bringt nichts.
Ich wollte gerade sagen, willst du mich da jetzt eher warnen? Und
nein, nein, mach das nicht.
Will das fürchten lernen?
Mach das nicht. Aber wir freuen uns auf die Erkenntnisse aus der Informatik. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Du Klugscheißer.
Was?
Das ist sofort die arme Evi. Das ist irgendwie so, ich habe in der Vorlesung das und das gelernt. Zack. Was hast du gelernt?
Das ist nicht Klugscheißer, das ist Wissbegier.
Ja, naja, aber du hast ja dann auch gleich gesagt, dass da alles fehlt.
Und das ist vielleicht Klugscheißen, ja, aber...
Ja. Nein, nein, stimmt schon, dass ich meine, aber hey, ich meine, was soll man sich in so einer Vorlesung da, irgendwo muss man anfangen, man kann ja dann nicht irgendwie, keine Ahnung, ja.
Ja, ich weiß, ich habe
alles bringen, das ist ja auch.
Ich habe einen Hang zur Geschichte und zu Geschichten, das stimmt schon, aber weil man da viele Dinge besser verstehen kann, aber ich war ja überrascht davon, dass es überhaupt um Informatik ging. Ich habe ja wirklich gedacht, das ist nur so Python programmieren lernen, dass man da wirklich jetzt mittlerweile ja auch im Astronomiestudium so eine Einführung in die Informatik macht, was ja absolut sinnvoll ist, so habe ich nicht damit gerechnet. Also ich weiß ja, weißt du was über Informatik?
Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte, in der Schule hatte ich 2 Jahre Informatik.
Ja, aber das zählt ja nicht. Da tut man irgendwie so Quatsch, wie mit der Logo die Turtle rumlaufen lassen. Habt ihr auch sowas gemacht?
Ja, so ungefähr. Na, und was das Interessanteste, was wir jemals im Informatikunterricht gemacht haben, war einen Computer zu zerlegen.
Ach.
Das war wirklich spannend. Aber das war irgendwie, glaube ich, ja eine Ausnahme, weil irgendwas nicht funktioniert hat und...
Ja, der Lehrer hat gesagt, seine, mach du das mal, ich kenne mich nicht aus.
Genau, er hat seine Stunde nicht gut vorbereitet und hat gesagt, jetzt schrauben wir mal das Ding auseinander. Nein, das war wirklich sehr interessant, aber genau, die, sonst so die, naja, man kriegt's schon so auch so ein bisschen mit,
ja,
natürlich,
die praktische
nebenher.
Seite. Also du bist halt irgendwie, zumindest bei uns war es ja so, bei euch ja nicht anders. Also unser, heute ist es ja anders, halt gibt's ja offizielle Systemadministratoren an der Sternwarte. Zu meiner Zeit haben das halt irgendwelche Leute gemacht in der Arbeitsgruppe, die halt Ahnung hatten oder sich zuständig erklärt haben. Und so bin ich dazu gekommen, hier diese ganzen Linux-Rechner da irgendwie aufzusetzen und zu administrieren, obwohl ich da auch keine Ahnung davon hatte. Das war auch irgendwie so Versuch und Irrtum. Aber das ist ja nicht irgendwie Informatik an sich. Also ist ja nicht nur hier Systemadministration. Das ist ja nicht was ganz anderes. Da werden uns die Leute prügeln in den Kommentaren, weil wir das eigentlich vergleichen. Da geht es ja wirklich um so mathematische Theoreme, irgendwie herauszufinden, was ein Computer so wirklich kann, was er leisten kann, welche Probleme irgendwie NP vollständig sind und diese ganzen Sachen und welche Algorithmen was können und wie lange sie brauchen dafür und das, wie, da, das ist ja eigentlich fiese Mathematik, Informatik. Mhm. War halt sehr spannende Mathematik.
Ich find's gut, wenn die Leute an der Uni lernen würden, wie sie uns die Drucker richtig aufsetzen. Das ist
jetzt schon mal fiese Fortschritt. Kommentare, ja.
Have you tried turning it on and off again? Ja.
Ja, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dann in der nächsten Folge von Informatik zu berichten gibt, ob es dann so interessant weitergeht oder ob es dann doch eher, ja, wie die Vorlesung entwickelt, bin ich gespannt. Und ich habe letztens mit Evi, wir haben die Python-Umgebung aufgesetzt, weil der auch tatsächlich in Programmierungen auch dabei sind, und ich habe mein erstes Python-Programm geschrieben.
Oh.
Hat gefragt, wie du heißt, und dann hat es gesagt, hallo, wie du heißt.
Wieso heißt das beim Computer eigentlich immer aufsetzen? Das habe ich mich schon immer gefragt.
Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich immer, warum es immer heißt, der Autor oder die Autorin hat ein neues Werk vorgelegt. Ich habe es geschrieben und dann ist es veröffentlicht worden. Ich habe mein Leben noch nie irgendwo was vorgelegt. Also das gibt es in der Zeit so Standardwörter. Computer setzt man auf, Bücher legt man vor. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Das habe ich auch noch nie gehört, eigentlich, aber gut, vielleicht höre ich das in nächster Zeit.
Sachbücher, es geht eher so für Literatur oder Kunst, ja, da legst du deine Werke vor, die Sachbücher, die werden dann irgendwie rausgeschmissen. Na, was auch immer. Ja, aber vielleicht weiß ja der Hörerschaft, vielleicht haben wir wortkundige Hörerschaft, die da uns aufklären kann, warum man Sachen vorlegt und aufsetzt.
Ja, das finden wir immer gut, wenn ihr uns aufklärt, übrigens, das ist, ja.
Dann kompiliert haben wir auch noch danach.
Ja, um Gottes Willen.
Und
das, was bei uns immer passiert ist. Also bei uns hat ständig irgendwer kompiliert, also irgendwo im Westtrakt, ne, in den Büros, da ist ständig irgendwo ein Kernel kompiliert.
Es ist kein Euphemismus für irgendwas, ja. Wir haben wirklich das gemacht, ja. Wir haben wirklich das gemacht, was kompiliert heißt, ja. Andauernd haben es kompiliert im Westtrakt. Arg war das.
Voll.
Ja. Nein. Also ja, wir schauen mal, was die Informatik noch bringt. Und bis dahin mache ich jetzt auch noch ein bisschen Werbung. Ja, weil das, wir haben dein Buch beworben und die super Veranstaltungen.
Werbesendung heute.
Ja, ja. Damit, das muss auch ab und zu sein. Hast du noch abseits von deinem Buch Veranstaltungen, wo man dich treffen kann, die du bewerben willst, Auftritte etc.?
Boah, ich habe das nie so gut im Blick. Also naja, nein, ich habe keine so richtig öffentlichen Veranstaltungen. Ah ja, in Salzburg, aber das ist erst im November. Ja,
gut, das brauchen wir noch nicht.
Da alles im Planetarium. Also es ist auch irgendwie eine Art Buch, da wird es auch das Buch geben. Buch, was, wie nennt man das? Vorstellung, genau. Ja. Aber es ist auch, wird auch mit Planetarium sein. Und ich glaube, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das heißt, das irgendwie, es gibt noch keine Details leider zu der Veranstaltung.
Der November machen wir dann noch. Das ist ja momentan.
Das machen wir dann noch.
Da kommen noch ein paar Sendungen davor. Ich habe mit den Science Busters haben wir ein paar Auftritte, die jetzt in den nächsten Tagen stattfinden werden, nämlich in Wien. Am 15. und 16. Oktober spielen wir in Wien im Stadtsaal unsere Show Global Warming Party, die wie immer sehr schön ist. Die ist mittlerweile schon gut gereift und funktioniert sehr gut und macht sehr viel Spaß. Und der Stadtsaal ist auch eine sehr schöne Location. Und wer sich denkt, ach Wien, immer nur in Wien, warum kommt nicht mal woanders hin? Wir kommen auch nach Graz. Am 29.10. spielen wir in Graz in der Helmut-List-Halle. Auch Global Warming Party, da wird es auch sehr schön. Bis dahin kann man uns jeden Mittwoch im Fernsehen sehen. Da laufen in ORF 1 so um 10 rum am Abend die neuen Folgen der neuen Staffel Science Busters. Kann man dann auch, wenn man kein ORF hat, 7 Tage lang danach in der TVThek nachschauen. Auch von Deutschland aus, von der Schweiz aus, von allen Ländern aus. Und dann gibt es noch etwas, das ganz, ganz wichtig ist. Naja, ist auch nicht ganz wichtig, aber es ist wichtig. Ich bin nominiert für einen Podcast Award. Also der Podcast Sternengeschichten, leider nicht der hier, das Universum, aber der Podcast Sternengeschichten, den ich auch betreibe, ist nominiert für einen Podcast Award, nämlich den Podcast Award des Kurier. Das ist eine Zeitung hier in Österreich. Und da gibt es sehr, sehr komische Kategorien, wo man nominiert sein kann. Also es gibt Kategorien Podcasts, die man gut zum Frühstück hören kann oder Podcasts zum Lachen, Podcasts zur Popkultur, Podcasts zum Lieben, Aktivismus-Podcasts, Podcasts, mit denen die Zeit verfliegt. Also da war jemand sehr originell bei der Kategorieneinteilung. Und ich bin nominiert in der Kategorie Durchblicker-Podcast. Und das sind jeweils 5 Podcasts pro Kategorie nominiert. Und ein Drittel der Wertung kommt von einer Jury. Da bin ich ein bisschen pessimistisch bei der Jury. Also es sind nicht alles nette Leute, aber niemand, wo man sich denkt, ah, die wissen einen guten Podcast über Wissenschaft zu schätzen. Also vielleicht habe ich auch Vorteile. Ich hoffe, die hören nicht zu, sonst bin ich gleich unten durch.
Sonst bist du gleich unten durch, das war's.
Nein, aber es ist ein Drittel ist Jury und irgendwer hat mich auch nominiert. Also ich bin ja, da war ja auch schon eine Juryentscheidung involviert, dass ich auf diese Shortlist komme. Also bisschen D, okay. Aber 2 Drittel stammen tatsächlich aus einem Voting, aus einem Online-Voting. Das heißt, man kann abstimmen für die Podcasts. Und ja, es wäre cool, wenn ihr das macht. Man kann 5-mal pro Tag abstimmen bis zum 26. Oktober. Und ich würde den wirklich gerne gewinnen. Also, wenn ich nicht gewinne, überlebe ich es auch. Ja, aber ich habe jetzt die Sternengeschichten mache ich seit 10 Jahren. Nächstes Jahr ist 10-jähriges Jubiläum und Folge 500. Und ich fände es cool, wenn ich quasi so das Jubiläumsjahr mit einem Award begehen kann. Fände ich schön. Natürlich. Also wenn ich es nicht gewinne, ist es auch kein Drama, aber es wäre schön, wenn ich es gewinne. Also stimmt ab und sagt anderen Leuten, dass sie abstimmen sollen für mich. Das würde mich sehr freuen, wenn ich diesen Preis gewinne.
Und man kann noch mehrfach abstimmen, hast du gesagt?
Genau, ja, man 5-mal pro Tag kann man abstimmen. Warum auch immer, wenn man 5-mal pro Tag abstimmen kann. Wenn man jeder nur einmal abstimmt, ist nicht weniger aussagekräftig, als wenn alle 5-mal abstimmen. Obwohl es misst dann, wer wirklich, wirklich quasi will, dass der gewinnt, weil die wirklich anderen denken sich nach 3-mal, ach Gott, jetzt lasse ich das bleiben, das ist ja nervig.
Genau. Das ist ein Maß für die Dedication deiner Hörerinnen.
Ja, da schauen wir mal, wie dedicated sie sind. Aber ja, ich schauen wir mal, was passiert bis 26. Oktober, also am Nationalfeiertag Österreichs. Da ist die Abstimmung zu Ende. Ja, dann haben wir auch die Kategorie, nämlich der, wo man uns sehen und treffen kann, abgehakt. Dann bleibt uns noch der Dank. Ja, nachdem wir euch jetzt so lange erzählt haben, was ihr für uns tun sollt, Bücher kaufen, abstimmen, Shows besuchen, bedanken wir uns mal für das, was ihr tatsächlich getan habt für uns. Nämlich, ihr habt uns Geld überwiesen, Spenden überwiesen. Es ist ja, das Universum ist ja ein Podcast, der vollständig von der Hörerschaft finanziert wird. Die einzige Einnahmequelle sind Spenden aus der Hörerschaft. Wir haben sonst keine Werbepartner, keine geheimen Geldgeber, keine dunklen Kassen oder schwarzen Koffer, die uns zugereicht werden. Also alles kommt nur von euch. Da freuen wir uns darüber. Und ihr habt das in den letzten Wochen getan via PayPal, habt ihr uns gespendet. Und zwar hat uns Wiebke was gespendet, Lars, Matthias, Patrick, Christian hat uns Geld gegeben, Matthias, Toni, ganz vielen Dank an Toni, der mit der Spende auch noch zum Geburtstag
gratuliert hat. Auch von mir ganz besonders, Toni.
Ja. Und Enrique hat uns auch noch etwas per PayPal überwiesen. Dann gab es eine neue regelmäßige Spende über Steady. Und zwar von Simone. Ganz vielen Dank, Simone, dass du uns regelmäßig Geld überweisen möchtest. Und per Patreon, wo man auch Abos abschließen kann, hat uns Christian geschrieben. Und ich habe ja immer gesagt, oder wir haben immer gesagt, dass ihr auch Post vom Universum bekommen könnt. Und das steht auch als Goodie bei den Patreon und Steady-Spenden mit dabei, dass man eine Postkarte bekommt. Und wenn ihr dort eure Adresse eingetragen habt beim Abschließen des Abos, dann solltet ihr diese Postkarte vom Universum auch bekommen. Wenn ihr sie noch nicht bekommen habt, dann liegt das entweder daran, dass ich es vergessen habe, oder es liegt daran, dass ihr es noch nicht bekommen habt, weil die Postkarten ausgegangen sind und ich erst neue produzieren muss. Also was ich sagen will, wenn ihr das Gefühl habt, ihr solltet schon längst eine Postkarte vom Universum bekommen haben, aber noch keine bekommen habt, dann fühlt euch bitte absolut frei, uns eine E-Mail zu schreiben und uns darauf hinzuweisen, weil ihr sollt die bekommen, und wenn ihr nicht bekommt, dann ist es unser Fehler und das müssen wir korrigieren. Also ich schaue dann sowieso nochmal demnächst wieder alles durch und ob alle Adressen da sind, und wenn die neuen Postkarten angekommen sind, dann werden sie auch wieder ausgesandt. Aber wenn ihr schon lange drauf wartet, dann bitte sagt mir Bescheid, dann wird das schnellstmöglich korrigiert. Ja, vielen, vielen Dank für eure Spenden. Das hilft uns, das freut uns. Auch wenn die Rode jetzt bald stickreich und berühmt wird mit ihrem Buch. Aber jetzt ich
hör auf mit dem Scheiß.
Nein, aber es freut uns sehr, auch wenn ihr einfach nur weiter erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Das freut uns genauso, wenn ihr andere darauf hinweist. Und am allermeisten freut es uns, wenn ihr den Podcast einfach nur anhört, weil genau dafür machen wir ihn ja auch.
So ist es.
Und das war alles für Folge Nummer 36. Und wir melden uns demnächst wieder mit Folge 37 und noch viel mehr Astronomie. Bis demnächst.
Macht's es gut.